ich hier sein kann. Seit Mittwoch sind wir nicht im Internet, und also die Gottesdienste nicht, die Predigten, wir sind schon im Internet. Und da rufen Leute an, heute haben zwei angerufen und sagen, ach, bin ich froh, ich dachte, sie leben nicht mehr. Ich lebe und ich bin auf bester Gesundheit, braucht ihr keine Sorge haben. So, wir dienen dem Herrn, aber wir haben halt ein paar technische Sachen, die hier gemacht werden müssen, und ab Sonntag sind wir wieder auf Sendung mit den aktuellen Predigten. Mein Thema heute ist die Verwendung unseres Lebens. Wozu man sein Geld braucht, das weiß man. Oder wozu man seine Zeit braucht, weiß man auch. Aber wozu braucht man das Leben? Das Leben, das ich lebe, das du lebst, das wir leben. Wozu das alles und warum? Die Verwendung unseres Lebens, das ist das Thema. Ich lade aber ganz herzlich ein für morgen. Morgen früh wird das Thema sein, Gott will dich aufrichten. So viele Menschen, die liegen am Boden, wissen nicht, wie es weitergehen soll, was passieren soll mit ihrem Leben, da muss das was sich verändern, aber was? Gott will dich aufrichten, dass du wieder aufrecht stehst, fröhlich deine Straße gehst und jubelst und jauchst und freust dich, es ist gut, mit dem Herrn zu gehen. Aber jetzt die Verwendung unseres Lebens. Am Mittwoch nächste Woche werden wir über Jesus sprechen, weil Jesus der Messias der Juden. Weswegen kam Jesus in diese Welt? Was wollte Jesus eigentlich? Was war der Zweck seines Kommens? War er nur für die Juden da? War er auch für die Nationen, die Völker, für die Welt? Für wen war Jesus da? Und war er der Messias der Juden? Und warum haben dann die Juden ihn gekreuzigt, wenn er ihr Messias gewesen wäre? Nur als Beispiel. Wird ein aktuelles Thema sein. Dann am Freitag, es werden Zeichen geschehen. Und wir sehen schon die Zeichen, Sonne, Mond und Sterne. Guck mal, das passiert so viel weltweit, so viele Dinge, was uns aufhorchen lassen sollte, aber wir pennen gerne weiter und machen uns gemütlich und sagen, ach, es hat noch lange Zeit, es wird lange nichts passieren. Nein, lasst uns aufwachen und die Zeichen der Zeit beachten. Jesus kommt bald wieder, Maranatha. Die Verwendung meines Lebens, wozu bin ich da? Wozu bist du da? Warum lebst du überhaupt? Wir könnten geboren werden, uns bekehren und dann können wir gleich sterben oder entrückt werden, in den Himmel gehen. Aber warum bin ich da? Warum hat Gott mich nicht in den Himmel genommen oder dich? Warum hat er dich leben lassen? Warum bist du da? Denk drüber nach. Unser Leben hat einen Zweck und Gott will uns benutzen, auch als erlöste Christen. Nicht nur, dass wir uns schon auf den Himmel freuen, nein, wir haben hier noch eine ganze Menge Arbeit zu tun. Arbeit an uns selbst. Und Gott hat Arbeit, auch mit uns einige Dinge zu klären. Denn wenn wir uns bekehren, ist noch vieles nicht geklärt. Da muss noch einiges geklärt werden. Gott will uns benutzen auf seine Art und Weise. Und heute Abend, ich möchte einfach versuchen, mit Gottes Hilfe herauszufinden, was ist der Zweck Gottes mit meinem Leben? Was sind seine Absichten? Was will er? Nur, dass ich geboren werde, Söhne und Töchter zeuge, und dann ein erfülltes Leben habe und sterbe. Ist das wirklich alles, was Gott von mir will? Wozu bin ich erlöst? Und warum bin ich gerade in Berlin und nicht in Afrika irgendwo? Warum bin ich gerade hier? Oder nimm dein persönliches Leben. Die Bibel sagt, wir sind teuer erkauft. Wir haben Gott sehr viel gekostet. Er hat sehr viel in uns investiert. Und dann frage ich mich, wozu der ganze Aufwand, wenn wir doch sterben und doch nichts mitnehmen in der Ewigkeit und alles Irdische hier bleibt, was wir aufgebaut haben, was wir gespart haben, was wir gesammelt haben. So, warum bemüht sich Satan und Gott so aktiv um uns? Nicht nur der liebe Gott, sondern auch der Teufel ist scharf auf dich. Glaub mir das, der Teufel ist sehr interessiert an uns, mehr als der liebe Gott unter Umständen. Und zumindest das, wir spüren und sehen das, wie er um uns kämpft und dringt und uns umwirbt von allen Seiten und lockt und züchtigt und schlägt und viele Dinge macht er. Und ich frage mich, warum? Sind wir so interessant? Sind wir so interessant? Warum wollen alle nur unser Geld, unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Stimme, unsere Gesundheit? Warum will die Welt das alles von uns? Was steckt dahinter? Nun, du bist geschaffen worden zur Ehre Gottes und zur Verherrlichung seines hochheiligen Namens. Wir sind geschaffen worden, dass wir Gott verherrlichen, Gott groß machen und Gott dienen. Wir haben einen ganz bestimmten Zweck, dass er uns befreit hat von der Sünde, vom Tod, obwohl wir sterben müssen. Aber wir sind befreit von dem ewigen Tod. Der andere Tod hat keine Macht über unser Leben. Wir wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, auch für einen ganz bestimmten Zweck. Nicht nur um Halleluja zu jodeln oder zu jauchzen oder happy zu sein. Nein, wir sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und ihr werdet meine Zeugen sein. Wir sind erwählt worden und erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, um Zeugen Jesu Christi zu sein, nicht Jehovas Zeugen und nicht Zeugen von irgendeiner Sekte. Nein, wir sind Zeugen Jesu Christi. Wir sollen das sein. Wir sind also berufen, sein Wort zu verkündigen. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und dann ist die Tragödie von vielen Christen. Viele Christen lassen ihr Leben nicht genützt. Sie nützen ihr Leben nicht. Sie lassen sich treiben, so wie Treibholz. Ihr Haus ist unbewohnt. Sie denken nur, Hauptsache ich bin gerettet, ich bin erlöst, ich komme in den Himmel. Aber das ist das Wenigste. In den Himmel zu kommen, ist das aller Wenigste. Unser Ziel ist ganz was anderes. Wir sind zur Verherrlichung Gottes da. Und nicht in den Himmel zu kommen. Und wir können Gott überall verherrlichen, nicht nur in den Himmel. Dein Wille geschehe hier auf Erden, wie er im Himmel geschieht. Dort gibt es den Gabriel und den Michael und was weiß ich welche Erzengel, die machen das schon. Aber hier auf Erden, Gott braucht Menschen, so wie du und ich. So, der Teufel versucht uns zu entfremden von Gott wegzubringen. Da macht er alles dran, der setzt alles dran, damit du ja unbrauchbar wirst. Da kommt eine Sünde in deinem Leben, kommt ein Fehlschlag in deinem Leben, kommt irgendein Einbruch in deinem Leben, dann ja, kann Gott mich noch gebrauchen. Gott will dich auch mit einem gebrochenen Genick gebrauchen, glaub mir das. Gott gebraucht jeden. Das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Gott gebraucht jeden und benutzt jeden, aber der Teufel will versuchen, mit allen möglichen Tricks dich lahmzulegen. Dass du Gott nicht verherrlichst. Viele Menschen sind zweckentfremdet, von Gott missbraucht, betrogen, auf falsche Bahn geführt worden und verführt worden. Der Teufel hat versucht, irgendetwas in deinem Leben hineinzubringen, so ein Splitter oder so ein Block oder Balken, dass Gott sich über dich ärgert. Aber ich sage eines, ich darf in aller Liebe sagen, Gott ärgert sich über niemanden. Auch wenn du Fehler hast, Gott freut sich über den verlorenen Sohn, der nach Hause kommt und sagt, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Der will mir wieder dienen. Der will wieder ja für mich da sein. Finde in deinem Leben die Identität für dein Leben. Wozu bist du da? Was ist der Sinn des Lebens? Gott verherrlichen, aber wie mache ich das? Muss ich die ganze Zeit mit emporgehobenen Händen dastehen und sagen, Halleluja, 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 Halleluja? Oder durch die Straßen laufen und nur Halleluja rufen. Wie verherrlicht man Gott? Denk drüber nach. Versuch es nachzudenken. Wie verherrlicht man Gott? Und es gibt viele Möglichkeiten. Stilles sein. Wenn du nichts sagst, zuhörst oder etwas Gutes tust oder was Gutes sagst. Der Teufel versucht einfach Leerlauf in dein Leben zu bringen. Und sobald du irgendwie eine kleine kurze Pause machst, nur eine Atempause, Verschnaufpause, versucht in dein Leben einzubrechen, das Haus zu besetzen, versucht dich abzulenken, dich zu stören, innerlich zu stören, dass du ja nicht dich auf Gott konzentrierst und dass du da plötzlich mit anderen Dingen beschäftigt wirst, mit deinem Körper, mit deinem Geld, mit deiner Umgebung und plötzlich ist man beschäftigt mit allen möglichen Dingen und man redet über diese Dinge und kämpft für diese Dinge und du hast wieder keine Zeit mehr für Gott, um Gott zu dienen. Der Teufel nützt unsere verpassten Gelegenheiten aus und sagt, guck mal her, Gott hat dich berufen und was machst du? Du sitzt auf die lange Bank und wartest, bis irgendjemand kommt und dich entdeckt. So, andere Leute haben Gaben und Talente und manchmal sehr viele Gaben und Talente. Und was machen sie mit diesen Gaben und Talente? Stellen unter dem Scheffel. Gott will, dass wir wuchern und handeln, bis Jesus wiederkommt. Das ist Gottes Wille. Also die Verwendung unseres Lebens, darüber wollen wir reden, dass wir unsere Talente nützen, die wir haben. Du sagst ja, was habe ich überhaupt? Schau dein Leben mal an, wie viele Gaben und Talente hast du in deinem Leben? Was kannst du? Vielleicht kannst du gut sprechen, vielleicht kannst du gut singen, vielleicht kannst du gut schreiben, vielleicht kannst du fleißig arbeiten, vielleicht bist du pünktlich, zuverlässig. Es gibt so viele Dinge, was du kannst, was andere nicht können und nicht sind. Du hast Eigenschaften, die du einsetzen könntest zur Verherrlichung Gottes. Es gibt nichts, was man für Gott nicht tun könnte. Füße waschen. Nicht nur Köpfe, sondern Füße waschen, weil den Leuten dienen in kleinen Stücken. Ja, bei uns würden wir nicht die Füße mehr waschen, sondern Schuhe putzen vielleicht. Wäre das eine Möglichkeit? Verstehst du? Geh mal hin auf dem Leopoldplatz und sag, also ich möchte heute dienen, ich möchte was Gutes tun, ich möchte Schuhe putzen. Unentgeltlich. Weißt du, heute dienen alle mit Geld und fürs Geld. Aber wir sollten lernen, für Gott zu dienen, unentgeltlich. Umsonst haben wir es empfangen und umsonst sollen wir weitergeben. Eigentlich die Verwendung unseres Lebens, wir leben umsonst. Und wir sollen anfangen, für Gott umsonst zu leben. Er hat uns alles gegeben, das Heil, die Erlösung, umsonst. Und wir sollen jetzt auch ihm wieder unser Leben umsonst zur Verfügung stellen. So, nur nebenbei. Wie viele verlieren sich in Nichtigkeiten und verbrauchen nur für sich die Gaben, die Gott ihnen geschenkt hat. Nur für sich. Und schmoren im eigenen Saft. Sie sind froh, dass sie errettet sind. Aber was ist mit deinem Nachbarn und deiner Nachbarin? Mit deinen Freunden, deinen Bekannten? Andere, die haben wunderbar angefangen, die Hand an den Flug gelegt und ziehen zurück. Und wenn man nicht mit dem Flug fliegt, hat mein Vater gesagt, dann rostet der Flug. Dann rostet es. Also wer rostet und wer rastet, der rostet. Also die Sache ist, wie gebrauche ich mein Leben? Meine Lebenszeit. Wir haben alle 24 Stunden am Tag. Und wir können aus den 24 Stunden unheimlich viel machen oder gar nichts machen. Und wir müssen Gott Rechenschaft ablegen, auch über die Zeit. Lasst uns darüber nachdenken. Wie verwende ich mein Leben? Wie verwende ich meine Zeit? Schwätze ich nur über andere Dinge? Rede ich nur über belangloses Zeug? Oder wenn ich mit Menschen rede, ermutige ich den Menschen, diene ich den Menschen im positiven Sinne? Oder ziehe ich sie runter? Putze ich sie runter? Beleidige ich sie? Kränke ich sie oder mache ich sie gesund durch mein Reden? Ermutige ich sie weiterzumachen in ihrem Leben? Es gibt so viel ungenutzte Zeit. Was passiert mit einem ungenutzten Grundstück? Du hast irgendwo so ein Grundstück geerbt und das wird nicht genutzt. Und ich sage dir, was da passiert. Unkraut wird wachsen. Dornen und Disteln werden wachsen. Und da kommt das ganze Ungeziefer. Weißt du, wenn du dein Grundstück nicht nützt, da wird es alles verwildert. Und genauso einfach ein Leben, das nicht genutzt wird, verwildert. Müßiggang ist allerlaster Anfang. Also wenn du müßig bist und einfach nur die Zeit verschläfst, verträumst, nur noch, dass du um dich selber drehst, das ist Müßiggang. Und ist allerlaster Anfang. Dann fängt man zu trinken, dann nimmt man Drogen, probiert man da, experimentiert man da, da kommt man mit allen möglichen Irrlehren zusammen. Und man sucht etwas zu entdecken, etwas herauszufinden. Müßiggang ist allerlaster Anfang, steht in der Bibel. Das Wort Gottes. Ungenütztes Potenzial, das wir haben. Weißt du, wir könnten platzen. Wir haben so viele Fähigkeiten und wir nützen das gar nicht. Warum? Weil wir vielleicht nicht gebeten worden sind, weil wir vielleicht keine Möglichkeit sehen oder wir sagen, das ist ja alles unnötig, das machen andere viel besser wie ich. Und wir versuchen, die anderen dann vorzulassen, anstatt dass wir das tun, was Gott will, dass wir tun. So, es gibt so viele ungenützte Fähigkeiten, so viele ungenützte Möglichkeiten. Stell dir mal vor, du hast Telefon und was machst du die ganze Zeit am Telefon? Es gibt Leute, die rufen den an und dann, wenn sie den angerufen haben, so rufen die den an und erzählen, was die erzählt hat. Und so gibt es so ganze wie Kettenbriefe. Verstehst du? Und dann erzählen sie und dann sagen sie, der hat das gesagt und so weiter. Was denkst du darüber? In der Bibel heißt es, lasse das Wort Gottes reichlich in eurer Mitte wohnen. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, dass du dein Leben sinnvoll gebrauchst. Lass das Wort Gottes reichlich in deinem Leben, in eurer Mitte, im Gespräch sein. Wir sollen viel über Gott reden. Das ist, wie wir unser Leben sinnvoll einsetzen. Dass wir fragen, sag mal, Schwester, was hast du heute gelesen in der Bibel? Die meisten haben gar nichts gelesen. Die haben die Bibel noch nicht mal aufgeschlagen bis abends 8 Uhr. Und dann gehen sie ins Bett. Die haben gar nicht reingeguckt, was in der Bibel drin steht. Aber wir sollten das Wort Gottes reichlich in unserer Mitte wohnen lassen. Über das Wort Gottes reden. Und dann kriegst du neue Erkenntnisse, neue Impulse, neue Inspiration. Je mehr du mit deinem Bruder, deiner Schwester über das Wort Gottes redest, desto mehr und mehr wirst du mobil gemacht innerlich. So, es gibt so viele ungenutzte Gaben. Ungenütztes Wissen, du weißt was, du hast was erkannt, dir ist was groß geworden, aber das teilst du niemand mit. Das nimmst du mit ins Grab. Und ich frage mich, wozu hat der liebe Gott dir das gegeben? Warum hat er dir deine Augen geöffnet? Warum hat er deine Ohren geöffnet? Was ist der Sinn und Zweck des Allen gewesen? Es gibt so viel geistliche Energieverschwendung im menschlichen Leben, vor allem bei Christen. So viel wird verschwendet. Gott hat uns so viel Kraft gegeben. Auf Schlangen und Skorpione werde ich treten. Und wie viel Schlangen und Skorpione hast du schon zertreten? Hast du überhaupt einen Skorpion gesehen? Geh mal im Zoo. Verstehst du, diese Biester. Auf Schlangen und Skorpione werde ich treten. Auf Kranke werde ich die Hände legen. Und wir sehen so viele Kranke in unserer Umgebung. Wir sollten anfangen, für die Kranken zu beten. Jeden, den du erwischt, kann ich für dich beten, kann ich ein Gebet sprechen, ich werde für dich beten. Du musst nicht unbedingt Hände auflegen, aber schon allein die Zusage, ich bete für dich. Und da ist so viel Not in unserer Umgebung, da brauchst du gar nicht so weit gehen. Schau dich ein bisschen um. Aber die meisten sehen nur sich selbst und nicht die anderen. Und das ist eine Tragödie. Für was verwendest du dein Leben? Nur für dich? Oder verwendest du dein Leben zur Verherrlichung Gottes? Und Gott wird verherrlicht, indem wir etwas tun von uns aus an andere Leute. So, geistliche Energieverschwendung, das ist weit verbreitet, eine Seuche, eine Krankheit. Und wir müssen Gott Rechenschaft ablegen. Ich habe dir meinen Geist gegeben, ich habe dir meine Kraft gegeben. Was hast du damit gemacht? Ja, ich habe mich so gefreut in dir. Aber das ist nicht der Sinn der Sache, dass du dich nur freust in Gott, sondern du sollst die Freude weitergeben. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, dass du andere ermutigst. Wir müssen mit dem Anvertrauten wuchern. Und das ist Gottes Wille für unser Leben. Wenn wir das nicht tun, ihr Lieben, wir werden Depressionen bekommen. Früher oder später staut sich alles, bedrückt dich alles. Du platzt aus allen Nähten, geistlich. Und du kommst mit dir selber nicht zurecht mehr, weil du so viel Gaben hast, so viel Talente hast. Fang an, was zu tun, was wegzugeben, aufzugeben für andere, für Gott, zur Verherrlichung Gottes. Lebe nicht nur für dich allein, so fang an, für andere da zu sein. Zu fragen, sagen Sie mal, wie geht es dir? Nicht, dass die Leute dich fragen müssen, wie geht's ihnen? Nein, sondern, dass du die Leute fragst, wie geht's dir? Was machst du? Wie fühlst du dich? Wie stehst du im Glauben? Was hast du vom Herrn heute bekommen? Austauschen. Kümmere dich nicht nur um dich selber, nimm dich selbst nicht wichtig und dreh dich nicht nur im Kreis um dich selbst. Weißt du, da gibt es so viel Leerlauf in unserem Leben. Und wir müssen auch Gott Rechenschaft ablegen für die ganzen Leerläufe, die wir zugelassen haben, geduldet haben. Die Leerläufe. Bei vielen stimmt etwas nicht in ihrem Leben und dann sagen sie jetzt, weißt du, ich bin nicht angekommen, ich hab versucht zu dienen, ich habe versucht zu helfen, aber die haben es nicht angenommen und du wirst so schnell entmutigt. Aber du solltest mutig sein, da schmeißen sie dich raus durch diese Tür und durch die andere gehst wieder rein. Sei mutig. Leb nicht nur von den Niederlagen. Ja, mich braucht keiner, mich will keiner, mich liebt keiner, mir hört keiner zu. Stell dich auf den Leopoldplatz und fang an zu predigen. Die Spatzen werden dir zuhören. Aber du wirst merken, da sind noch Leute, die interessieren sich. Was sagt er da? Die Menschen setzen oft auf falsche Pferde ihre ganze Fähigkeiten und die wundern sich, es geht alles rückwärts mit mir, ich mache keine positive Entwicklung in meinem Leben und ich habe nicht die Begeisterung. Und der Teufel versucht dich niederzudrücken. Guck mal, keiner hört dir zu, keiner glaubt dir. Jona hat 3 Tage in Nineveh gepredigt. Und die Leute fingen an, Buße zu tun. Predig du mal 3 Tage, diene mal 3 Tage. Geh die 2. Meile und du wirst merken, wie wunderbar das ist, wenn man die 2. Meile geht, was für ein Segen auf der 2. Meile liegt. Wozu und wofür können wir unser Leben einsetzen und gebrauchen? Gott gab dir so viel Neues. Seitdem du Christ bist, du hast deinen Horizont gesprengt, du hast neue Gedanken und fang an, diese Gedanken umzusetzen. Fang an, das, was du gewonnen hast, was du wieder entdeckt hast durch Gott, weiterzusagen, weiterzugeben. Wozu sind wir da? Nicht nur, dass wir uns erhalten, sondern dass wir uns vermehren. Dazu sind wir da. Gott hat uns in diese Welt gesetzt. Weißt du, wenn ein Ehepaar heiratet und 2 Kinder haben, die haben sich nur erhalten, haben sich noch nicht vermehrt. Auch wenn sie 2 Kinder haben. Erst beim 3. Kind sind sie vermehrt, haben sie sich vermehrt. Also, und viele haben sich nur sich selbst erhalten. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Du sollst dich vermehren. Söhne und Töchter zeugte dann dieser Adam und wie sie alle nacheinander hießen. Und Gott hat dem Adam einen Auftrag gegeben. Bearbeite meinen Garten. Garten Eden. Oder du sollst den Tieren Namen geben. Oder du sollst die Erde füllen und die Erde untertan machen. Gott hat den Menschen Auftrag gegeben, nicht nur im Paradies zu sitzen und sagen, ach, es ist Herrlichkeit, mit dir zu gehen. Das ist keine Herrlichkeit. Im Paradies zu arbeiten, das war Herrlichkeit. Die Bäume zu pflanzen, die Kanarienvögel zuzuhören, die Papageien da und was weiß ich, diesen ganzen exotischen Tieren, sie zu beobachten. Das war die Freude zu beobachten und sagen, Gott, das hast du gemacht, mein Vater. Und dann abends erzählst du dann dem lieben Gott, was du alles im Garten gesehen hast, was alles passiert ist und wie du den Vogel genannt hast und die Sau da hinten. Verstehst du, was für Namen du den Tieren gegeben hast? Der Löwe. Weißt? Und Adam war beschäftigt. Und wenn du für Gott beschäftigt bist, kann der Teufel dich nicht beschäftigen. Und in dem Moment, wo du ein bisschen nachlässt und Eva ging spazieren, hat sich die Bäume angeguckt, sie war nicht für Gott beschäftigt, kam die Schlange und sagte, Eva, dieser Baum da macht die Menschen klug. Wenn wir nicht für Gott arbeiten, beschäftigt uns der Teufel. Nur nebenbei. Womit füllst du dein Leben? Denkst du nur Erfolg, Gewinn? Nein, unser Leben ist für Gott, zur Verherrlichung Gottes, und wir sollen die Welt für Gott zurückerobern. Das ist, warum wir hier sind. Viele glauben, sie sind nutzlos und wertlos. Ja, ich mache nicht viel. Ich bin nur eine Frau, ich bin nur ein Mann, ich bin nur ein Arbeiter, ich bin nur ein Beamter oder ich bin nur das und das. Ich mache nicht viel. Versuch das, was Gott dir gegeben hat, was er dir anvertraut hat, wo er dich hingesetzt hat, an deinem Platz, was Ganzes zu sein. Mit Seele, Geist und Leib dich einzubringen, werde tauglich zur Ehre Gottes. Deine Anwesenheit sollte kostbar sein. Was glaubst du, wenn du einen Prediger ermutigt, wenn Menschen kommen? Ich kann auch vor leere Stühle predigen, das macht mir gar nichts aus. Dann predige ich für die Engel, die auf diesen Stühlen sitzen. Aber, weißt du, du ermutigst, wenn du irgendwo hingehst, wenn du sagst, du, ich bin da, oder ich stehe so an deiner Seite, ich unterstütze dich. Ich habe in Stuttgart einen Bruder gehabt, der kam so alle 4-5 Wochen zu mir im Gottesdienst und dann treffe ich mal auf der Straße und dann sagt er, ach Pastor, ich grüße dich, ich war gestern bei dir im Gottesdienst im Geist. Ich habe gesagt, ich habe dich nicht gesehen, ich sehe keine Geister. Und dann, das habe ich nicht dabei gedacht, nach ein paar Wochen treffe ich ihn wieder irgendwo in der Stadt. Dann sagt er, Pastor, ich war im Geist bei dir im Gottesdienst. Und dann hat Gott mir ganz spontan eine Antwort gegeben. Und dann habe ich gesagt, Koch, wenn du nächstes Mal bei mir im Geist bist, im Gottesdienst, sag deinem Körper schönen Gruß, der sollte auch mitkommen. Der Körper sollte auch mitkommen. Und nicht nur im Geist bin ich bei Ihnen. So wie dieser eine heute Morgen angerufen hat, ach, der hat gleich aufgelegt, als ich mich gemeldet habe. Ach, ich dachte, Sie sind schon gestorben und Ihnen geht es nicht gut. Oder weil es stimmt was in der Gemeinde nicht. Verstehst du, weil keine Predigten im Internet mehr ein paar Tage nicht drin waren. Du siehst also, die Leute sind, und die wohnen hier in Berlin. Wenn die jetzt von irgendwo in Salzburg wären. Nein, Berliner waren das. Du siehst also, die sind zu faul, im Gottesdienst zu kommen. Im Geist bin ich bei ihnen. Ich kann auf die Geister verzichten. Ich habe genug Geister. Weißt du, ich brauche nicht die Geister. Der Leib ist wichtig. Und deshalb, weißt du, viele Menschen kommen nicht zu Jesus, weil wir nicht den Platz einnehmen, den Gott uns gegeben hat. Der blinde Bartimäus, der ist in Jericho dort, der ist zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Das sind die Leute, der war blind, aber die Schritte hat er gehört. Wo gehen die hin? Was ist da los in der Stadt? Eine Demonstration, ein Umzug, ein Fest, was ist da los? Und dann haben die Leute gesagt, Jesus von Nazareth, komm vorbei. Und dann fing er an zu schreien. Jesus, du Sohn Gottes, erbarm dich bei dir. Und dann wurde er vom Heiland angerührt. Aber wenn niemand hingeht, so ab und zu mal kommt da einer vorbei, da musst du dich nicht wundern, dass da niemand kommt. Verstehst du? Wir müssen Zeugen Jesu Christi sein, schon allein durch unsere Anwesenheit. Also deine Anwesenheit. Bei irgendeinem Kranken. Weißt du, ich bete für dich. Vergiss es. Das Gebet für den Kranken nützt nicht viel. Du musst auf den Kranken die Hände auflegen. Und um das zu tun, musst du zu einem Kranken hingehen. Und Jesus sagt, ich war krank und ihr habt mich nicht besucht. Ich war im Gefängnis und ich habe mich nicht besucht. Ich war nackt und ich habe mich nicht gekleidet. Ja, ich denke an dich. Wir sind zur Verherrlichung Gottes. Und zur Verherrlichung Gottes ist, dass wir etwas tun. Täter des Wortes werden und das Wort umsetzen. Aber viele denken, ich bin untauglich. Ich kann nicht. Weißt du, bei Gott gibt es nicht untauglich. Wenn Gott den Menschen mustert, da ist jeder, der sich hingibt, der an ihm glaubt, der ihm vertraut, tauglich. Und Gott macht tauglich. Wenn du untauglich bist. Ich denke nur, dieser Gideon, der hat gesagt, oh Gott, ich bin der Kleinste. Auf mich hört keiner. Aber gerade den Gideon hat Gott benutzt. Oder David, den hat man gar nicht eingeladen zur Feier. Aber Gott wollte ihn. Und bei Gott gibt es keine Untaugliche. Bei Gott ist jeder tauglich. Und wenn du untauglich bist, du bist gerade richtig bei dem lieben Gott. Er braucht Untaugliche. damit er sie tauglich macht, damit er sie befähigt und begnadigt. Wenn Gott Menschen beruft, ja, es passiert, dass da sagt plötzlich der eine, oh Gott, ich kann nicht reden, obwohl er Rhetorik studiert hat. Moses, ich kann nicht reden, ich habe eine schwere Zunge, ich stottere. Und dann sagt Gott, kein Problem, ich werde schon eine Lösung finden. Gott findet eine Lösung für deine Untauglichkeit. Wenn du anfängst, für Gott zu leben, wirst du Erfahrungen machen, er gibt dir Aufgaben und mit den Aufgaben gibt er auch die Gaben. Und da wächst du in den Gaben. Und du sollst zu der einen Gabe eine andere Gabe bekommen, aber du kriegst eine neue Gabe, erst wenn du die Aufgabe erfüllst. Alle, die Gott gebraucht, die waren meistens für ihren Dienst Gott gegenüber untauglich. Alle. Wozu verwendest du dein Leben? Die waren alle untauglich. Abraham und Sarah, die waren zu alt. Andere haben andere Probleme gehabt. Die Jünger waren ungebildet. Elia war verbraucht, hat Depressionen gehabt. Jeder hat irgendwo so einen Knacks gehabt. Aber gerade diese Untauglichen hat Gott tauglich gemacht. Deshalb, wozu brauchst du dein Leben? Paulus, der war zu schwach, hat einen Pfahl im Fleisch gehabt, was es auch immer gewesen sein mag. Und Gott sagt, lieber Bruder, lass dir an meiner Gnade genügen. Und du lernst mit Gott umzugehen, wenn du Gott dich anvertraust und anfängst, Gott zu dienen. Maria, oh, ich kenne keinen Mann, wie soll ich ein Kind kriegen? Und Gott, du hast meine Niedrigkeit gesehen, sagt sie dann im Gebet, du hast das gesehen. Verstehst du, sobald wir uns im Dienst Gottes stellen, wird Gott uns die Fähigkeiten, die nötigen Mittel schenken und geben, damit wir dienen können und gebraucht werden können. Es reicht nicht nur zu hören, eine Vision zu haben von Gott und zu wissen, was alles gut ist und nützlich ist. Wenn du nur weißt und studierst und hörst, weißt du, was du dann kriegst? Geistliche Blähungen. Du kriegst geistliche Blähungen. Und es bläht auf. In der Bibel heißt es, das Wissen bläht auf. Hör auf, viel zu wissen. Lieber, du weißt wenig und tust mehr. Das ist, was Wort Gottes verlangt. Wir müssen auch empfangen und dann begreifen und so weiter und dann zu Tätern des Wortes Gottes werden. Wie gebrauchst du und verwendest du dein Leben? Was ist die Bestimmung des Menschen? Und immer wieder, ich möchte einen kleinen Punkt immer näher kommen oder dem Punkt näher kommen, zur Verherrlichung Gottes. Dass Gott Freude hat. Und wie hat Gott Freude? Meine Bibel, da heißt es, lasst die Menschen eure guten Werke sehen und sie werden den Vater im Himmel preisen. Lasst die guten Werke sehen, deine guten Werke. Was sind gute Werke bei dir? Was wären das? Lass sie sehen und die Menschen werden Gott im Himmel preisen. Danke für den Matutis, danke für den Bruder, danke für den Schwester, danke für, dass die gibt, die kümmern sich um mich. Wer dankt bei Gott für dich oder über dein Leben? Wer dankt Gott und sagt, Gott, danke, dass es die Person in meinem Leben gibt? Es ist nicht nur Mann und Frau. Nein, wir können Brüder und Schwestern sein und einander dienen, Handreichung tun und dass wir Menschen dankbar sind. Gott gegenüber, nicht dir. Das ist Nebensache, ob man dir dankt oder nicht, aber dass sie Gott gegenüber danken. Nun, sie werden Gott preisen. Lasst eure guten Werke sehen. Deine Bestimmung ist, dass Gottes Werke kund werden, bekannt werden. Der Mensch sollte Mitarbeiter Gottes sein, den Garten bepflanzen, mit Gott Gemeinschaft haben, abends sich mit Gott unterhalten, Kaffee trinken, am Lagerfeuer sitzen. Ich finde es ganz toll. Adam hat mit Gott geredet und Gott hat mit ihm geredet in der Abendkühle. War toll, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Dafür ist der Mensch geschaffen worden, dass Gott ein Gegenüber hat, ein Du. Wer vor Gott uns gebraucht, wir sind natürlich aus dem Garten Eden vertrieben, alle. Das Paradies ist schon längst vorbei. Also das haben wir verloren, aber Gott bringt uns wieder zurück ins Paradies. Das Tor ist wieder offen, seit Jesus Christus gestorben ist. Der Mensch wurde vertrieben, Dornen und Disteln werden auf sein Feld wachsen. Aber jetzt ist die Tür offen und Gott will dich wieder, dass du im Paradies dienst, dass du dich wieder einbringst mit deinen Gaben bei Gott und du anfängst, die Welt zu gestalten, das Leben zu gestalten, die Welt in deiner Umgebung. Nicht nur in der Gemeinde. Die meisten Leute denken, ich kann Gott nur in der Gemeinde dienen. Du dienst Gott nicht in der Gemeinde. Da bekommst du Kraft, da wirst du motiviert, da tankst du auf und draußen dienst du Gott. In der Welt. Du bist für die Welt da und nicht für die Gemeinde. Die Gemeinde ist nur der Platz, wo Jesus dich sammelt und dich stärkt und dich erquickt. Draußen arbeitest du, rottest die Dornen und Disteln aus. Alles Zweifelhafte, alles Fragliche rottest du aus. Und unser Zweck ist, den Teufel zu vernichten. Dornen und Disteln auszuraufen, das Unkraut zu vernichten. Und den Garten auszubauen, dass die Menschen sich wieder wohlfühlen in dieser Welt und Freude haben. Die Welt ist erlöst. Aber bevor das passiert, brauchst du eine dreifache Heilung. Die Heilung an Seele, Geist und Leib. Lahme sind im Krieg nicht verwendbar. Blinde sind in der Armee nicht verwendbar. Taube, die kannst du nicht als Melder benutzen. Die müssen zuerst mal geheilt, wiederhergestellt werden. Und erst wenn du wiederhergestellt wirst, dann kannst du anfangen, Gott zu dienen wieder. Die meisten sind gar nicht wiederhergestellt, deshalb sitzen sie müßig am Markt und warten, bis da so einer vorbeikommt und sagt, könntest du nicht hier mir helfen ein bisschen? Bevor Gott uns gebrauchen kann, brauchen wir eine dreifache Wiederherstellung. Und dann erst sind wir tauglich im Werk Gottes und fähig, etwas zu tun. Ansonsten machen wir nur Unsinn und Mist, wenn wir verletzt und verwundet sind. In der Bibel heißt es einmal, für einen Priester im Alten Testament, der Priester sollte keine Verstoßene heiraten. Warum? Verstoßen ist also abgelehnte, die sitzen gelassene Frau, die sollte er nicht heiraten, denn diese verwundete Frau, die verletzt dann andere Menschen später. Deshalb, bevor du auf die Menschheit losgelassen wirst, musst du zuerst mal wiederhergestellt werden. Innerlich, seelisch, geistlich und dann auch natürlich körperlich. Aber das Körperliche ist zweitrangig. Das Geistige und Seelische ist Nummer eins. Du musst zuerst mal Gott kennen, persönlich kennen. Das ist also der erste Punkt, der ganz wichtig ist, dass du den Vater kennst. Und wir haben diese Tage über den Vater gesprochen. Aber lieber Vater, dass du eine gute Verbindung mit ihm hast, dass du mit Gott einverstanden bist und dass Gott mit dir einverstanden ist. Viele kritisieren nur und nörgeln. Du fragst dich, warum lehnt man mich ab? Oder dich oder uns? Lass uns da sagen, viele Menschen bilden sich zu viel ein von sich. Und da lassen sie sich nicht sagen. Sind frech oder lieblos. Alles. Oder sind neidisch, eifersüchtig. Es geht um deine und meine Verwendung. Weißt du, du musst sterben. Bevor Gott dich gebraucht, musst du an deinem Ich, deinem Ego sterben. Wenn man dich ablehnt, wenn man dich verletzt und so weiter, weißt du musst es liegen lassen. Lass sie reden, lass sie machen. Und lehn die anderen nicht ab, dann wirst du auch nicht abgelehnt. Wie heißt es einmal in der Bibel? Was du willst, dass man dir tut, tu es auch den anderen. Das ist die Botschaft Jesu. Und wir brauchen einander in der Gemeinde, im Reich Gottes, in der Welt überhaupt. Ich möchte nicht nur für die Gemeinde hier sprechen, sondern ich möchte überhaupt in der Gesellschaft. Wir brauchen einander. Die Hand braucht den Kopf und die Füße. Das Auge braucht das Ohr. Wir brauchen einander. Wir können aufeinander nicht verzichten. Und du kannst im Leib Jesu auf niemanden verzichten, in der Gemeinde Jesu. Noch so kleines Glied. Der kleine Finger ist genauso wichtig. Oder der Daumen. Ich habe nie gewusst und nie gedacht, wie wichtig der Daumen ist. Da kannst du die ganzen anderen vier Finger haben. Weißt du, aber der Daumen, wenn der fehlt, kannst du die anderen kaum richtig gebrauchen. Der dicke Daumen. Andere haben sich irgendwie im Reich Gottes aufgebäumt. Der muss weg. Oder die muss weg. Und da wurde so viel Porzellan zerschlagen im Volk Gottes. Wir sollten anfangen, auf Gott zu schauen und für jeden Bruder, für jede Schwester dankbar sein. Weißt du, vielleicht kann gerade Gott durch diese Person zu mir reden. Und vielleicht kann er dich benutzen, gerade für diese Person als Botschafter Gottes. Und deshalb ist es so wichtig, dass jeder eine Stimme Gottes ist, einen Gottesdienst verrichtet, dass du niemand anders ablehnst, auch wenn er ein bisschen komisch ist und aus einem anderen Stall kommt. Verstehst? Wir sollten froh sein, dass Gott hier ist. Weißt du, es gibt etwa 3000 verschiedene Distelsorten, habe ich gelesen. Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. 3000 verschiedene Distelsorten. Und jetzt musst du dich mit diesen Disteln auseinandersetzen. Diesen Kakteen da. Und es gibt so eine Vielfalt. Hunderte von Schmetterlingarten oder Insekten. Das kannst du fast gar nicht nachzählen. Jede Insekt ist wichtig. Wenn dieser Kreislauf unterbrochen wird, Da fehlt was. Wenn die ersten Bienen sterben, Einstein soll gesagt haben, wenn die Bienen anfangen auszusterben, 4 Jahre später ist der Mensch dran. Und jeder ist in diesem Rhythmus und dem Biorhythmus Gottes und in der ganzen Logik Gottes wichtig und sehr wichtig sogar, very important. Jeder Einzelne hat eine Bestimmung. Man hat sich in einem Park gewundert, in den USA, dass dieser Park ist wüst geworden und irgendwie hat man sich gewundert, warum ist dieser Landstrich so von nichts, aus dem Nichts wüst geworden, eine wüste Stätte. Und irgendein Forscher, der nimmt sich ein Bild von 1904 und sieht, da war noch ein Wolf, da heißt es, der letzte Wolf wurde hier erschossen. Und der letzte Wolf. Und da sagt er, kann das sein, dass der Wolf so wichtig war für diese Landschaft, seitdem der Wolf hier starb, nahm auch die ganze Umgebung ab, verwüstete, versteppte alles und verödete alles. Und dann hat er einen Vorschlag gemacht, lass uns wieder Wölfe ansiedeln. Und da kam wieder neues Leben. Und heute ist er Park, ein Naturpark. Aber mit dem Wolf hat es angefangen. Jeder ist wichtig in der Schöpfung Gottes, jeder Einzelne. Und da ist kein Zufall, dass Gott alle eingeplant hat, für jeden was vorgesehen hat. Und Gott zählt mit dir. Gott zählt mit dir, rechnet mit dir. Deshalb suche deine Heilung, innere Heilung an Seele, an Geist und Leib. Und dann wirst du anfangen, verwendbar plötzlich zu werden. Gott wird dich einladen, komm, diene mir am Tisch. Oder geh auf dem Acker, draußen auf dem Feld. In die Mission. Weißt du, wir haben Ursula Schmidt hier gehabt, mal als Missionarin vor 1 oder 2 Jahren. Diese Frau ist gar nicht so groß gebildet oder groß gewesen, also groß talentiert gewesen, aber sie hat den Wunsch gehabt, ich will in die Mission gehen. Und dann ging sie nach Tschad und hat dort an der Bibelübersetzung gearbeitet. Und ohne große Voraussetzungen, aber sie hat den Wunsch gehabt, ich will Gott dienen. Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und sie hat eine Bibel übersetzt dem Volk und dann das Alphabet dem Volk gegeben und dann das Volk lesen und schreiben gelehrt. Du musst nicht Professor sein und so weiter. Du musst nur bereit sein und willig sein. Und deine Willigkeit ist das Signal, das Gott wahrnimmt und sagt, du, ich will dich gebrauchen. Du funktionierst, wenn du den Wunsch hast, ich will Gott dienen. Ich will nicht brach sitzen, müßig sitzen am Markt. Auf dem Marktplatz, also als Arbeitslose, als Penner. Ich will nicht meine Zeit verschlafen, ich will meine Zeit sinnvoll gebrauchen. Heilung am Geist. Weißt du, so viele Menschen haben sich festgelegt, sind verklemmt, haben Ängste, sind scheu, verkorkst. Mich gebraucht niemand. Dein Geist muss gesprengt werden. Dein Geist braucht Freiheit. Jesus befreite gebunden und Gebundenheit ist ein Dämon, was die Menschen festmacht und hält. Die sehen alles nur negativ, alles nur schwarz, alles nur pessimistisch, stellen alles in Frage. Dein Geist braucht Heilung, dass du siehst, Gott liebt mich, Gott will mich, Gott braucht mich. Ich habe einen Platz irgendwo, jetzt weiß ich noch nicht ganz genau wo, aber Gott hat einen Platz für mich. Und du wirst einen Platz finden, wenn du anfängst zu suchen und Ausschau hältst nach einer Möglichkeit, Gott zu dienen. Solange wir nicht befreit sind und absolut befreit sind, solange wir nicht in die Freiheit der Kinder Gottes eingegangen sind, kann Gott uns gar nicht richtig einsetzen. Gott kann keine Verklemmte gebrauchen. Verklemmt. Weißt du, was Verklemmtheit ist? Ich traue mir nichts und so weiter. Gott braucht keine Sklaven, Gott braucht freie Menschen, die nicht irgendwie in eine Enge getrieben sind, ein Korsett anhaben und nicht richtig schnaufen. Gott braucht freie Menschen, die den Ballast abgeworfen haben und den Ärger, den Stress und die ganzen Belastungen, was ihr Leben belastet, einfach fahren gelassen haben. Weißt du, David war nicht fähig, gegen Goliath vorzugehen in der Rüstung Sauls. Er musste zuerst mal so weit kommen, dass er sagt, ich gehe so, wie Gott mich gewollt hat, wie Gott mich berufen hat, wie Gott mich gesegnet hat und gesalbt hat. Und ich gehe in meiner Rüstung, mit meiner Steinschleuder und nicht mit Spieß und Schwert und so weiter. Geschwister, und genau das ist unsere Bestimmung, unsere Verwendung ist, dass wir nicht so kämpfen, wie die Welt kämpft, sondern so kämpfen, wie Gott uns berufen hat, zu kämpfen. mit unseren Waffen, mit den Waffen des Geistes. Aber da muss der Geist zuerst mal wiederhergestellt werden. Und die Bibel sagt, wer im Krieg zieht, der belastet sich nicht mit den Sorgen des Alltags, um Nahrung und so weiter. Da sorgt schon der Chef, der General, der uns in den Krieg schickt, der sorgt dafür. Und du beschäftigst dich nicht mehr mit dem bürgerlichen Kleinkram. Bevor wir den Sinn unseres Lebens finden und die richtige Verwendung in unserem Leben entdecken, müssen wir wissen, ich bin von Gott gewollt, er schickt mich, nicht ich gehe. Wenn du selber gehst, musst du selber für dein Proviant sorgen. Aber wenn Gott dich schickt, sorgt er für deine Verpflegung. Du brauchst zuerst mal, bevor Gott dich gebraucht und einsetzt, die Befreiung von deinen Belastungen. Auch was das ist, egal, da sind eine ganze Menge Belastungen, die dich belasten. Bevor Gott uns gebraucht und einsetzt, erlaubt ihm, dass er zuerst mal dir dient, an dir arbeitet. Dass er einfach zu dir redet und sagt, mein Kind, das und das, dass er dich schult und trainiert. Du musst zuerst mal in der Schule Gottes sein. David hat in der Wüste, da wo er seine Schafe hütete, gelernt, mit Gott zu reden, mit Gott, für Gott zu arbeiten. Oder das Steinschleuder. Ich kann mir vorstellen, was der David gemacht hat. Die ganze Zeit, er war Scharfschütze. Die ganze Zeit hat er dann Büchse hingestellt und immer getroffen, gezielt. Und er war Profi. Und das, was er gut konnte, das hat er eingesetzt zur Ehre Gottes. Und genau das ist deine Verwendung. Das, was du gut kannst, nicht was du nicht gut kannst, sondern was du gut kannst, sehr gut kannst, das setzt zur Ehre Gottes ein. Und du musst das einsetzen zur Vernichtung des Teufels, des Feindes, des Satans, seines Reiches. Wir sind ja im Kampf hier. Die Welt ist ein Schlachtfeld. Und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern Fürsten, Mächten und Gewalten. Also du musst dich richtig rüsten, mit Gewalten dich anzulegen. Aber zuerst einmal trenn dich von allem, was dich belastet. Belastende Menschen. Weißt du, viele Menschen, die kleben und halten sich an dir fest. Dein älterer Bruder, deine ältere Schwester. Die waren ein Problem für David. David, das kannst du nicht. Der alte Bruder da, der große Bruder, der schon lange Soldat ist am Platz. Das kannst du nicht. Bruder, du blamierst die ganze Familie. Unsere ganze Gemeinde. David, er musste sich von dem, der musste von 6 seiner Brüder lösen, oder 7. Du musst dich von deinem Vater, deiner Mutter lösen, wenn du anfangen möchtest, Gott zu dienen. Du musst von deiner ganzen Sippe dich lösen. Von Menschen, die dich belasten, die sagen, das geht nicht, das können wir nicht. Das ist diese Enge, in der wir drinstecken, in diesem Korsett. Belastende Umstände, belastende Gedanken, belastende Gefühle. Weißt du, Gott möchte das ganze Belastungsmaterial hier wegnehmen, damit du mit Freiheit ihn dienst. So komme ich um wie die Esther. Verstehst du, die hat es ganz leicht genommen. So mit links, so komme ich um. Ich gehe, ich fürchte mich nicht. Belastete Menschen sind unbrauchbare Menschen für den Dienst Gottes. Die belasten andere noch. Weißt du, wenn jemand belastet ist, die ganze Zeit nur über Krankheit redet, verstehst du, dann macht er Hausbesuch und da zieht er den Kranken noch tiefer runter, als der Kranke ist. Verstehst du? Dann heulen sie beide. Und dann, statt dass sie gesund werden, werden sie kränker. Also zuerst einmal musst du heil werden. Und am besten, du dienst nicht in der Sache, wo dir ein Manko ist, sondern versuch was anderes. Gott hat was anderes in deinem Leben gegeben. Du musst nicht gleich dort wieder zurückgehen, wo du herkommst. Ich werde nie vergessen, ein Süchtiger, Rauschgiftsüchtiger, der frei wurde, und Gott hat so viel Gnade in sein Leben gewirkt, dass er wirklich frei war, und er war für einige Wochen ganz frei, total von den Drogen, und dann sagte, ich will runtergehen in die Conny Bar und missionieren und meinen Freunden erzählen, was Jesus ist. Er hat gesagt, Bruder, du kannst nicht, das ist nicht dein Platz, du gehst da nicht hin. Und nein, ich habe eine Bürde für meine Freunde, für meine Bekannten, die mich süchtig gemacht haben, und ich will runtergehen. Also bleib doch da, geh lieber in eine andere Stadt und dort missionier. Aber nicht hier unten, wo du gesündigt hast. Da, wo du gesündigt hast, solltest du nicht missionieren. Ob es dir passt oder nicht, aber das ist meine persönliche Erfahrung. Und was ist passiert? Er ging runter. Ach, Mensch, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Und schon einen Schuss verpasst. Und weg war er. Und dann hat er lange Zeit gebraucht, bis er wieder rauskommt. Weißt du, Rückfall ist schlimmer als alles andere. Rückfall. Nur einen Schuss verpasst. Geh nicht dort zurück zu missionieren, wo du gesündigt hast. Das ist ganz arg wichtig. Da such dir einen neuen Platz. Und Gott wird dich nicht zurückschicken. Da, wo du gefallen bist oder wo du Probleme gehabt hast. und wo er dich befreit hat. Du sollst nicht wieder zurück nach Ägypten gehen, in diese Welt oder in eine Drogenszene. Geh dorthin, wo Gott dich braucht. Vielleicht, ja, auf irgendeine Insel. Und Paulus hat, ja, Paulus, das ist biblisch belegbar. Paulus hat nie in Judäa gepredigt. Er hat Judäa gemieden und aus einigen Gründen. Weil er hier so viele Christen ins Gefängnis gebracht hat. Der hat Judäa umgangen. Der ist nach Jerusalem gegangen, nur das Opfer, die Kollekte zu bringen. Aber der hat in Judäa nicht gepredigt. Und die Leute hätten ihn auch gar nicht angenommen. Was will der Verbrecher? Der hat meine Familie in den Knast gebracht. Oder mein Vater verraten. Der wird also gar nicht angekommen. Die Leute hätten Ablehnung ihm gegenüber gehabt. Auch wenn sie bekehrt sind, auch wenn sie eine neue Schöpfung sind. Aber die hätten gesagt, ja, was will denn der mir erzählen? An seinen Händen klebt Blut. Und deshalb ist Paulus lieber in die Mission gegangen, wo, zu den Heiden, wo ihn niemand kennt. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir nicht dort arbeiten, sondern da, wo Gott uns hinschickt. Gott holt uns aus einer Sache raus, befreit uns, und das ist die Heilung des Geistes, dass wir woanders hingehen und woanders verpflanzt werden und woanders Gott dienen und Gott verherrlichen. So, wie kann Gott mich verwenden? Wie kann er mir Verantwortung übertragen? Weißt du, zuerst einmal muss ich selber stark werden. Meine Nerven müssen stark werden. Wenn du Gott dienen willst, brauchst du starke Nerven. Starke Nerven. Die Nerven müssen so dick sein wie Drahtseile. Weil das sind so viele Probleme. Du musst belastbar werden im Dienst Gottes. Du, da geht's. Da fliegen Funken. Da knallt es rechts und links. Denn wir haben mit Fürsten, Mächten und Gewalten zu kämpfen. Da ist die Hölle los. Jesus schwitzte sogar Wasser und Blut. Also muss belastbar sein. Wer Gott dienen will, muss belastbar werden. Zuerst mal für sich selber. Dass du verkraftest. Wenn du schon schreist, wenn dich jemand kneift. Da kannst du nicht rausgehen. Weißt du, was ist, wenn du Ohrfeigen bekommst draußen, gesteinigt wirst, wenn du angespuckt wirst, wenn du gekreuzigt wirst, wilden Tieren vorgeworfen wirst, das ist alles, was wir in der Bibel haben, in 2. Korinther von Paulus hier in seiner Geschichte. Wer die Hand an den Flug legt und zurückzieht, der ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Du musst erst stark werden. Und nicht jetzt, ui, die misshandeln mich, die missbrauchen mich, die nützen mich aus. Du musst in der Lage sein, so gestorben sein, dass dir nichts ausmacht, wenn die Leute dich ausnützen, dich betrügen, dich hintergehen. Das machen die. Das sind die Menschen. Wir sollen anfangen, Gott zu dienen. Und Gott muss uns trainieren, entwickeln und so weiter und stark machen, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Dann werden unsere Nerven so dick wie Stahlseile, wenn du eine Beziehung zu Gott hast. Und du wirst stärker und stärker. Und Gott lässt uns reifen und wachsen und wir kriegen Muskeln im Dienst Gottes. Bevor Gott uns verwendet, muss unsere Beziehung zu Gott stimmen. Und zwar, da darf nichts dazwischen kommen. Und wenn es was dazwischen kommt, dass wir so einen Zugang zu Gott haben und so ein Vertrauen zu Gott haben, ihm gleich sagen und sagen, Vater, da habe ich wieder daneben geschossen. Habe ich mich vergriffen. Oder bin zu weit gegangen. Und das passiert im Reich Gottes. Weißt du, und Gott hilft uns, die Dinge zu korrigieren. Wenn ich nur an Paulus denke, weißt du, da sind so viele Sachen von Paulus in der Bibel, die, wenn Gott nicht eingegriffen hätte, hätte nur Unsinn verzapft. Ich vermag alles. Dann hat der Heilige Geist gesagt, Bruder, was schwätzt denn da für Zeug? Ich vermag alles. Ja, ich glaubte, dass ich alles vermag. Aber jetzt habe ich geschrieben, Pergament ist teuer. Was mache ich? Dann hat der Heilige Geist gesagt, mach ein Komma. Durch den, der mich mächtig macht, Christus. Verstehst du? Dann klingt es schon ganz anders. Dann stimmt es die Sache wieder. Ich vermag alles. Wir hauen manchmal so ganz stark auf die Pauke, wenn wir für Gott dienen. Über die Stränge. Und dann korrigiert Gott uns. Mach ein Komma. Mach ein Komma. Die Beziehung zu Gott muss stimmen. Dass du kein schlechtes Gewissen hast, wenn du etwas für Gott tust. Es geht um deine Verwendung. Niemand kann Gott dienen, solange er von Gott getrennt ist. Solange er gottlos ist, ohne Gott lebt, ohne Gott aufsteht und ohne Gott schlafen geht. Der kann Gott nicht dienen. Gott dient man nicht mit geteiltem Herzen, dass man auf verschiedene Hochzeiten tanzt. Gott dient man, wenn man mit Scheuklappen einfach nur ihn sieht und sonst nichts. Viele wollen Gott dienen, aber die sind innen noch zerrissen. Du brauchst innere Heilung zwischen Seele und Geist und Körper, dass hier das Band der Vollkommenheit in deinem Leben ist. Sie haben keine Gemeinschaft mit Gott, reden nicht viel mit Gott, nur wenn es vielleicht um Aufträge geht oder Notsituation ist. Nein, Gott möchte angebetet werden. Und du dienst Gott erst richtig und fängst an, für Gott zu dienen, wenn du nicht mehr bittest und nicht mehr betest, sondern Gott anbetest. Anbeten. Und Anbetung ist ganz was anderes als bitten, betteln und sonst noch was. Der Segen kann durch uns nicht fließen, solange wir nicht an Gott angeschlossen sind. Sonst sind wir ganz schnell verbraucht, unsere Batterie ist leer. So, wir sind erst für Gott verwendbar, für seinen Dienst und für seine Arbeit. Und ich habe noch nicht gesagt, was die Arbeit ist, aber für die Mission und Vision Gottes, wenn wir mit ihm verquickt, verwachsen, eins sind mit Gott, diese Liebe Gottes erfahren, was ich euch gestern gesagt habe, die Liebe Gottes ist, dass wir mittendrin zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist sind in diesem Zirkel. Bevor wir etwas Sinnvolles oder etwas Verwendbares für Gott erreichen, muss unser geistliches Leben auf Vordermann gebracht werden. Wir müssen abgestimmt sein mit Gott. Nicht, dass wir in die Richtung gehen und Gott will, dass wir in eine andere Richtung gehen. Dass wir klare Ziele Gottes in unserem Leben haben. Wir müssen geheilt werden in unseren Beziehungen, in unserem Denken, in unserer Sprache. Du kannst, wenn du im Auftrag Gottes redest, dann kannst du nicht ein Kauderwelsch verwenden. So, was du gerade willst und was dir einfällt. Nein, wir sollen die Worte abwägen. Wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Das ist ganz arg wichtig. Unsere Sprache, unsere Ansicht, unsere Gefühle, unsere Einstellung, all das muss geheilt werden, unser ganzes Wesen, unser Wille, unser Charakter, unser Temperament. Gott kann keine Stoffe gebrauchen, die einfach ständig ausflippen. Gott will zuerst mal dich beruhigen in deinem Temperament. Dieses Aufbrausende, dieses Nervöse. Schneller, schneller, schneller. Nein, da bringst du die Leute nur um, wenn du so hetzt. Bevor Gott uns verwendet, müssen wir in der Heiligung unterzogen werden, geheiligt werden, so ein bisschen gestreckt oder ein bisschen geschoben, so an den Normen Gottes angepasst. Oder vielleicht anders, wenn ich die Heiligung anders beschreiben würde, mal in die Quarantäne. Wir haben noch so viel von den Esoterikern, von New Age, wir haben so viel von Spiritismus und wir haben von den Sekten, Religionen und Kulte und das muss alles abgewöhnt werden. Und deshalb war Paulus in der Wüste 3 Jahre. Das war seine Quarantäne. 3 Jahre, bis er abgewöhnt war von all diesem ganzen Judaismus, damit er sagen kann, ich achte alles für Kot. Wir müssen also geläutert und gereinigt werden. Das ist, bevor Gott uns gebraucht. Und dann erst verwendet Gott den Saul in der Mission. Viele Dinge aus unserer Vergangenheit müssen von Gott bereinigt werden. Von ihm selber, nicht wir. Du kannst vieles wegtun wollen und beseitigen. Weißt du, du musst Abstand bekommen von den vielen Ereignissen des Alltags, deines alten Lebens. Und Saul musste Abstand gewinnen von dem, was da in Jerusalem alles passiert, von was mit den hohen Priestern da alles gewesen ist, was die alles ihm eingebläut haben. Der musste Abstand gewinnen. Und dann konnte er wieder auf die Sache zugehen. Bevor Gott dich verwendet, musst du Abstand bekommen von all dem alten Zeug deines Lebens. Man kann Gott nicht einfach dienen und alles zudecken. Das Ding kommt immer irgendwann hoch. Dann wundert sich, Mensch, das hat doch Teppich gehabt, aber wächst Gras. Ja, kehr mal alles unter dem Teppich und plötzlich hast du einen grünen Rasen bei dir im Wohnzimmer. Viele Dinge müssen umgepolt werden in unserem Leben. Weißt du, bei Gott läuft vieles anders als in unserem Leben, als in der Welt, als gewöhnlich. Bei Gott schwitzt man nicht. Das ist ganz arg wichtig. Bei Gott, wenn man Gott dient, schwitzt man nicht. Gewiss, wenn es draußen heiß ist, in Indien oder sonst wo. Aber schwitzen meine ich, ich streng mich an. Ich muss mich bei Gott nicht anstrengen und was leisten, was beweisen und was auf den Tisch stellen. Nein, ich muss bei Gott nicht schwitzen. Der Priester, der Gott dient, darf nicht schwitzen. Und viele haben so eine Krankheit, dass sie schwitzen, Schweißausbrüche haben, wenn sie anfangen, Gott zu dienen. Verstehst? Nein, ganz gelassen sein. Wir dienen Gott, einem mächtigen Gott, starken Gott. Bei Gott benutzt man keine Ellenbogen. Du musst jetzt befreit werden, Zügel anlegen. Bei Gott zählt nicht der Stärkere, bei Gott zählt der Schwächere. Verstehst du es? Bevor Gott uns gebraucht, wir müssen umgepolt werden. Gott dient man aus Liebe und nicht aus Pflicht. Du musst mir dienen. Nein, aus Liebe, aus Freude, aus Begeisterung. Nicht nach Vorschrift und Gesetz und Dogma. Nein, Gott dient man aus freien Stücken. Ich will Gott dienen. Und dann macht man nichts falsch. Liebe Gott, hat Augustinus einmal gesagt, und deine Nächsten wie dich selbst, und dann kannst du machen, was du willst. Wer Gott dient, der muss befreit werden von der Angst. Und da gibt es eine ganze Menge Ängste, was Diener Gottes und Dienerinnen Gottes haben. Ängste vor Verluste. Stell dir mal vor, ich diene Gott, die mögen mich nicht mehr. Und du wirst feststellen, so viele Leute mögen dich plötzlich nicht mehr. Die lassen dich im Stich, die grüßen dich nicht mehr. Angst vor Verlassenheit, Angst vor Liebesentzug. Viele Menschen haben Angst, wenn ich Gott diene, dann lieben sie mich nicht mehr. Und du kannst dein Herz nicht teilen, entweder Gott oder die Menschen und die Welt. Und Gottes Liebe heilt unseren Geist hier, dass du weißt, ich bin von Gott geliebt und das reicht mir. Und die Liebe Gottes dringt dann durch dein Leben zu anderen. Die ist ausgegossen in deinem Herzen. Und Gottes Liebe stellt dich dann wieder her. Deshalb, Heilung des Geistes ist noch nicht alles. Auch deine Seele muss geheilt werden. Seele ist nicht der Geist. Die Seele muss geheilt werden. Und die Heilung der Seele ist eine ganz wichtige Voraussetzung für den Dienst des Herrn. Du kannst Gott nicht dienen, solange deine Seele nicht geheilt ist. Ja, was ist die Heilung der Seele? Lies mal in den Psalmen, lobe den Herrn, meine Seele. Weißt du, deine Seele muss den Herrn loben, sagt der Psalmist. Nur eine gesunde Seele kann Gott loben, kann Gott dienen. Nur eine gesunde Seele lobt den Herrn, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Lobe den Herrn, meine Seele, der deine Missetaten zudeckt, der dich krönt mit Gnade. Plötzlich, wenn du Gott lobst und preist, plötzlich hast du eine Krone auf dem Kopf. Ja, plötzlich strahlst du von der Herrlichkeit Gottes. Ein wichtiger Teil des Gottesdienstes ist Gott loben. Und erst als sie den Gottesdienst in Antiochien feierten, also da waren sie so im Geist, da sprach der Heilige Geist, sondert mir aus, Paulus und Barnabas, für den Dienst, wozu ich sie berufen habe. Wie willst du Gott mit einer verstümmelten Seele dienen, wenn deine Seele verstümmelt ist? Eine missbrauchte, verletzte Seele, vergewaltigte, gestresste Seele, ausgebrannte Seele, eine müde Seele. Wie willst du Gott dienen? Wenn du Gott dienst, du brauchst die ganze Kraft deines Lebens. Wenn du mit deiner durstigen, ausgehungerten, matten Seele bist, wie willst du Gott dienen? Deine Seele musst du erstmal voll werden. Deshalb hat Jesus gesagt, werdet Volk des Heiligen Geistes. Bleibt in Jerusalem, so lange bis ihr erfüllt wird, seid mit dem Heiligen Geist. Warum gerade ausgerechnet in Jerusalem? Also Galiläa wäre mir viel lieber gewesen. Aber gerade da, wo du deine Niederlage erlebt hast, wo du versagt hast, wo du deine Schlappe erlebt hast, dort sollst du aufgetankt werden, erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Kranke Seelen sind Exzentriker. Die sind nicht mehr im Kreis, die drehen, die schlagen da in der Seite aus, nach der Seite aus, sind also Egoisten, haben nur eigene Interessen. Aber wenn deine Seele heil ist, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da dreht sich nicht mehr um mich, sondern alles um ihn. Bei vielen Menschen ist die Seele leer, da ist alles hohl. Verstehst? Wie ein leerer Topf. Das hallt, macht viel Krach. Aber eine erfüllte Seele, die ist nicht dumpf und stumpf und wie auch immer. Die kranke Seele, weißt du, kranke Seele, woran merkt man, dass die Seele krank ist? Wenn man gleich verletzt ist, gleich persönlich angesprochen wird. Verstehst du, da fällt irgendwo ein Stein vom Dach und dann ist man, ach, ich bin schuld, ich hätte die Leute warnen sollen. Verstehst du? Die Leute fühlen sich da gleich betroffen und schuldig. Sofort gekränkt. Sofort, wir sind es gewesen. Oder mich haben sie angesprochen. Mich hat er angesprochen. Auf mich hat er mit dem Finger gezeigt. Und man fühlt sich gleich schuldig. Verdammt sich gleich. Das ist eine kranke Seele. Oder man will gleich im Vordergrund. Bei jeder Beerdigung die Leiche und bei jeder Hochzeit die Braut. Verletzte Seele. Die verletzte Seele, der fehlt das Rückgrat. So wie ein Sack zusammengefallen. Die verletzte Seele glaubt, ich würde zu kurz gekommen sein und mich hat man übersehen, mich hat man übergangen, mich liebt man nicht. Aber das ist die Voraussetzung für den Dienst Gottes. Man übergeht dich, man liebt dich nicht und du dienst trotzdem. Wenn Gott uns ruft, und das ist, wenn Gott uns ruft, er ruft uns mit einer verletzten Seele. Komm her zu mir, ich will dich erquicken, wo du mühselig und beladen bist. Ich will dir das alte Joch, die alten Lasten wegnehmen und ich will dir was ganz Neues geben. Wenn wir zu Gott kommen, wir kommen mit einer beschädigten Persönlichkeit zu Gott. Und er will uns wiederherstellen und erst dann werden wir rausgeschickt. Guck mal, die Mannschaft Davids, diese 400 Leute, die zu Helden später geworden sind in seiner Mannschaft, das waren Leute, die Schulden hatten, die mit dem König nicht zufrieden waren oder die sonst andere Probleme hatten. Das war die Mannschaft Gottes. Aber zuerst mussten sie sich durch den gesalbten David, mussten sie wieder aufgebaut werden. Und David musste auch zuerst mal lernen, was es heißt, ich verlasse mich nur auf Gott. Auch David hat in der Wüste, in dem Kampf zwischen Saul und ihm, hat gebraucht, dass er wieder hergestellt wird und dass er sie beherrscht. Selbstbeherrschung. Verstehst du? Ich denke nur, als er in der Höhle Adullam ist, da hatte er die Gelegenheit, Saul umzubringen, aber was macht er? Er schneidet ihm nur so kleinen Lappen von seinem Rock, von seinem Mantel und sagt, guck mal hier, ich hätte dich in meiner Hand gehabt, aber ich habe es nicht getan, weil in meiner Bibel heißt es, taste den Gesalbten Gottes nicht an. Und da musste er Zivilcourage beweisen, da musste er stilles sein, sich selbst beherrschen. Wenn du Gott dienen willst und von Gott verwendet werden willst, von Gott eingesetzt werden willst und das Schönste ist, Gott zu dienen, glaub mir das, weißt du, das befriedigt die Seele. Du weißt, da hast du was gemacht. Das ist für die Ewigkeit. Ist nicht nur für Zeit, für einen Augenblick, dass du was für die Ewigkeit getan. Und die Mannschaft Davids musste zuerst mal heilen. David selbst wurde von seiner Familie abgelehnt. Mich wollen sie nicht. Verstehst du, wer der Sohn Isais, der wurde verachtet und dergleichen. Weißt du, der musste mit diesen Dingen alles fertig werden. Er musste zuerst mal mit dem Hass zurechtkommen vom Saul. Und dann diese versprengten Seelen, die hielten sich an David. Und so ist da die Mannschaft gewachsen und gereift. Gott gebraucht gereifte, gewachsene Persönlichkeiten. Und die gehen dann durch dick und dünn. Ich denke nur an Joab und all diese ganze Mannschaft um David herum. David konnte zu Hause sitzen bleiben und er wusste, die machen das schon. Weil die ein Herz und eine Seele waren. Bevor Gott dich gebraucht, muss deine Seele geheilt werden und erst dann bist du verwendbar. Du brauchst zuerst selbst einige Anwendungen und ein bisschen Therapie von Gott. Und das passiert in der Anbetung Gottes, Therapie, damit du gebrauchsfähig wirst. Und du erlebst plötzlich, Gott nimmt mich an, Gott liebt mich, Gott gebraucht mich, auch wenn ich kleine Dinge tun darf und kann, im Kleinen, im Geringsten. Und die Bibel sagt, wer im Geringsten treu ist, im Geringsten. Weißt du, große Dinge kann jeder. Da brauchst du kein Kunststück. Aber das Kleine, das Bisschen, dieses Wenige zu gebrauchen. Und plötzlich du spürst, ich bin ein Liebling Gottes. Mir ist doch egal, ob die mitgehen oder nicht. Wichtig ist, Gott geht mit mir mit. Die Engel Gottes arbeiten mit mir. Und erst wenn die Seele heil ist, kann Gott dich gebrauchen. Im ersten Johannesbrief heißt es, in dem dritten Johannesbrief heißt es, dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Und erst, wenn der Geist und die Seele geheilt sind, kannst du praktisch dein Leben gestalten. Und jetzt kannst du losgehen mit deiner heilen, gesunden Seele. Die Griechen sagen, in einem kranken Körper steckt auch eine kranke Seele. Da muss alles geheilt werden. Körper, Seele und Geist. Dann kann der Segen fließen. Und es gibt keinen gesunden Körper ohne einen gesunden Geist und eine gesunde Seele. Und deshalb, die Esoteriker kümmern sich nur um Geist, 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 aber Geist und Seele. Und die Seele ist, die nach Gott schreit, die mit Gott Kontakt bekommt und Gott Kontakt mit Gott aufnimmt. Das ist die Seele. Meine Seele schreit nach Gott, wie der Hirsch nach Wasser schreit, heißt es einmal in der Bibel. Und erst die Ganzheit bringt Gesundheit. Die Ganzheit. Seele, Geist und Leib. Erst dann bist du verwendbar, wenn die Ganzheit wiederhergestellt ist. Und deshalb beim Saul, er hat 3 Jahre gebraucht, bis er wieder aufgesucht wurde, bis er gefragt wurde, können Sie mitarbeiten hier bei uns in der Gemeinde in Antiochien? Die Heilung der Seele. Viele können sich selbst nicht vergeben. Sie würden alle der ganzen Welt vergeben, aber viele Christen können sich selbst nicht vergeben. Deshalb ein ganz wichtiger Akt ist, sich selbst zu vergeben. Nicht nur den anderen, sich selbst zu vergeben. Judas war ein berufener Apostel Jesu Christi. Jesus hat ihn im Gebet herausgerufen, aber Judas hat ein Problem gehabt. Er hat eine Sünde begangen, hat den Herrn Jesus verleugnet oder verraten. Und dann hat er so rumgemacht an seiner Sünde, wieder gut gemacht, bezahlt und sich entschuldigt. Ihr habt unschuldiges Blut vergossen, sogar öffentlich bekannt, Buße getan. Aber er konnte eines nicht, sich selbst zu vergeben. Und Geschwister, das ist das Wichtigste. Bevor du Gott dienst, musst du dir selbst vergeben können. Petrus hat bitterlich geweint. Und ich lese nirgendwo von Petrus, dass er sich entschuldigt hat. Herr Jesus, versteh mich, ich war so ein Feigling. Ich habe mich geschämt, dass sich nirgendwo entschuldigt. Der Herr Jesus fragte ihn, hast du mich lieb? Und dann sagte er, ja Herr, ich habe dich lieb. Er hat sich selbst vergeben. Und selbst vergeben beginnt, damit beginnt die Selbstannahme. Es ist so wichtig, bevor du Gott dienst, musst du lernen, dir selbst zu vergeben. Und dann nicht hadern und sich vom Teufel anklagen lassen, sich fertig zu machen und zu schwächen, dein Immunsystem zu schwächen. Und dich schnell und nicht krank zu machen. Ach, weißt du, und Judas hing am Galgen nachher am Schluss. Sein Innengeweide platzte auf, als er dann vom Strick abgerissen ist. Verstehst du das? Da sind sehr viele mystische, geheimnisvolle Botschaften drin, was alles passierte, weil er damit nicht fertig geworden ist mit sich selber. Du musst deinen Körper mit der Liebe Gottes überschütten und voll werden von der Liebe Gottes. Dann wirst du nicht am Strick hängen. Da wirst du keine Depressionen bekommen. Aber Judas hat Depressionen bekommen. Ich bin nix, ich habe versagt. Ich, was weiß ich, was er alles da sich gedacht hat. Dein Körper steht zu Gottes Verfügung. Also, Gott will deinen Körper verwenden. Meine Bibel sagt, euer Leib ist der Tempel Gottes. Und Gott will nicht nur deinen Geist und nicht nur deine Seele, er will deinen Körper verwenden. Meine Bibel sagt im Römer Kapitel 12, begebet eure Leiber zum Dienst Gottes, eure Hände, eure Füße, eure Zunge, eure Augen, eure Anwesenheit, eure Persönlichkeit, euer Wesen, euer Charakter, begebet eure Leiber. Und das ist der wohlgefällige Gottesdienst. Du kannst mit deiner Seele Gott nur loben, das ist das Einzige, was du mit deiner Seele kannst. Mit deinem Geist kannst du Gott erfassen und verstehen, aber mit deinem Körper kannst du Gott dienen. Und das ist eine Verwendung, dass du deinen Körper einsetzt. Und in der Bibel heißt es auch, wo man Gott dient, Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen. Das ist, wo der Gottesdienst passiert. Du musst Leute rausfinden, die Schwierigkeiten haben. Schwierigkeiten begegnen und den Leuten helfen in den Schwierigkeiten, den Leuten beistehen in den Schwierigkeiten. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen. Wenn du gut Gott dienen willst, und nur wenn du Gott dienen willst, muss das Seelische ganz zurückgedrängt werden. Dass du nicht nur nach der Seele gehst, nach dem Gefühl, ich fühle hier, ich muss hier was tun. Nein, du dienst Gott mit deinem Körper, weil du hier eine Not siehst. Du siehst ein Elend, du siehst eine Krankheit, eine Wunde, die blutet, die muss verbunden werden. Das Seelische wird nicht gefragt. Das Seelische ist nur Gott gegenüber. Meine Seele, lobe den Herrn. Das Körperliche ist im Dienst Gottes gefragt. Und ich komme nachher noch zurück und sage euch auch warum. Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Er will dich verwenden. In Jeremia Kapitel 29, Vers 11 heißt es, denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück, nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr es erhofft, spricht der Herr. Gott hat einen wunderbaren Plan. Dein Leben muss nach dem Plan Gottes gestaltet werden und gelebt werden. Und der Plan Gottes ist erst sinnvoll in deinem Leben und greift in deinem Leben, wenn du dich von Gott gebrauchen lässt. Mit Händen, Füßen hingehst und tust, was Gott dir vor der Hand legt. Du musst nur Gott zuwenden und auf ihn hören. Was will er? Was soll ich tun? Die Bibel sagt Täter. Und Täter, da muss man die Hände gebrauchen, um eine Tat zu vollbringen. Jeremia 29, Vers 12. Ihr müsst euch nur mir zuwenden und zu mir um Hilfe rufen, dann werde ich euch erhören. Ich lasse mich von euch finden. Ich werde euer Schicksal wenden und ich versammle euch aus den Völkern, wohin ich euch versprengt habe. Ich bringe euch wieder an den Ort zurück, von dem ich euch weggeführt habe. Gott sagt, ich will das machen schon, lass es. Aber wir müssen mitgehen, mitarbeiten mit Gott. Und bevor Gott uns gebraucht und so weiter, müssen wir von Gott so umgepolt werden, dass wir begreifen und sagen, ja, das will der Herr will, dass ich hier anpacke, weil ich das kann, weil es meine Sache ist. Epheser Kapitel 2, Vers 10. Interessant ist, was im Epheserbrief überhaupt drin steht. Ich möchte euch empfehlen, die Bibelschule zu benutzen, gerade den Epheserbrief. Da steckt so unheimlich viel drin, im Epheserbrief. Also studiert es im Internet, könnt ihr es abrufen. Epheser Kapitel 2, Vers 10. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Wir können. Du musst nicht mehr überlegen, wie macht man das? Du kannst es. Klatsch in die Hände und so weiter und hast schon deine Aufmerksamkeit. Er hat sogar die guten Taten schon geschaffen, die wir tun sollen. Die guten Taten sind da. Eigentlich dein Leben, wenn du richtig dein Leben lebst und dein Leben richtig gestaltest, ist so wie von der Industrie die Fertighäuser. Weißt du, sind alle Teile schon vorgefertigt. Die musst du nur zusammenfügen. Nur zusammenfügen, die ganzen Fertigteile, und schon steht das Fertighaus in kurzer Zeit. Da musst du nicht groß jetzt Zimmern, Mauern planen. Da ist schon alles geplant und vorgearbeitet. Die Teile werden angeliefert und zusammengefügt. Und das ist, die Werke sind schon fertig. Wir tun als Kinder Gottes vorgefertigte Werke. Wenn du irgendwo, wenn du anfängst vor Gott zu dienen, das ist schon alles vorbereitet. Die warten schon alle auf dich. Gott kann dich nicht auf einmal verwenden, aber so Stück für Stück, langsam, das und jenes und so weiter. Und du wächst dann in die Arbeit hinein und plötzlich bist du ein Mitarbeiter Jesu Christi. Aber es beginnt stufenweise. Ganz klein mit der Picke. Weißt du, der Teufel will deine Entwicklung verhindern. Egal, er setzt alles dran. Denn er weiß, wenn du anfängst für Gott zu arbeiten, zerstörst du sein Werk. Zerstörst sein Handwerk. Denn du baust das Reich Gottes. Er will ja sein Reich hier auf dieser Welt bauen. Aber jetzt bist du Gottes Mitarbeiter und du baust Gottes Reich. Und deshalb, Gott verwende dich hier in dieser Welt, um sein Reich aufzubauen. Nur sein Reich aufzubauen, ihn zu verherrlichen. Darum tut der Teufel alles, um deine Persönlichkeit zu zerstören, deinen Ruf zu zerstören, deinen Körper zu zerstören, kaputt zu machen. Er setzt alles dran, dass er dich so früh wie möglich ins Grab kriegt, lahmlegt, ausschaltet, ausklammert, damit du hier auf dieser Welt nichts tust. Zur Ehre Gottes, zum Lob Gottes. Was ist? Weißt du, der Teufel versucht schon die Jugend systematisch kaputt zu machen, durch Drogen, Arbeitslosigkeit. Wie furchtbar und wie schrecklich es ist. Junge Menschen kommen aus der Schule, kaum Chancen, das Leben zu gestalten. Furchtbar. Die Jugend wird verdorben, keine Perspektive mehr. Arbeitslosigkeit. Und das alles nur wegen Kapitalismus und Geld. Und das ist, was der Teufel will, die Welt durch die neue Weltordnung zu einem Mischmasch zu machen, Eintopf. Zerstört die Völker, zerstört die Familie, zerstört alles, vermischt die Rassen. Am Schluss wissen wir nicht, was wir sind. Durch die Flüchtlinge, die Not ist künstlich gezeugt. Die ist künstlich. Die ist nicht normal. In jedem Land kann jeder leben. Kein Problem. Aber durch die Völkervermischung, durch die Ausländerpolitik unserer Regierung, durch all das, da werden die Völker vermischt. Da sind Leute heimatlos, obdachlos. Verstehst? Und das sollst du leben und das sollst dein Leben gestalten. Nur der entwurzelte Mensch wird missbraucht. Ein Mensch, der Wurzeln hat, Familie hat, Heimat hat, Volksbewusstsein hat. Wir sind Deutsche oder wir sind das Volk. Guck mal, da konnten sie die Regierung verändern. Entwurzelte Menschen ohne Heimat, ohne Gemeinde, ohne Familie, ohne Nation sind ein Spielball der Dämonen. Und in unserem Land wimmelt es davon. Der Teufel will eine neue Rasse züchten, die nicht mehr an Gott glaubt, die nicht mehr auf Gott hört. Diese ganze Multikulti, die ganze Mischkultur dieser Welt, die ist dem Untergang preisgegeben, weil die kann sich nicht halten, wird sich nicht halten. Und deshalb ist so wichtig, wird die Verwendung Gottes, was will Gott von dir? Dass du deine Identität findest, dass du deine Heimat findest, dass du deine Familie findest, dass du dein Zuhause findest, dass du weißt, wer du bist, wo du hingehörst. Und dann, nachdem du eine Basis hast, dann fängst du an, das Leben zu gestalten, Reich Gottes zu bauen. Glaub doch nicht den Politikern und den Medien. Weißt du, die sind alles Handlanger Satans für mich. Die unterstützen das, anstatt dass sie blockieren und stoppen und sagen, nein, die unterstützen und fördern das alles noch. Denn der Teufel regiert nur durch Lügen und Manipulation. Und dein Leben ist zu schade, belogen zu werden. Gott will dich verwenden, dass du sagst, nein, so nicht. Dass du deine Meinung beibehältst, dass du deine Meinung gewiss bist, dass du überzeugt bist von deiner Meinung. Gott hat dich erlöst von dem ganzen Schwindel, der Massengesellschaft, der Vermassung. Gott will, dass du gesund bleibst, sauber bleibst, dass du den Schwindel aufdeckst und sagst, Leute, nein, so nicht. Und dann zeigst du, wie man das macht, wie man arbeitet. Weißt du, der Teufel versucht, die Menschen krank und kaputt zu machen, damit du deinen Erstgeburtssegen verkaufst und dann suchst du nachher den Erstgeburtssegen und findest nicht mehr und fragst dich, warum und wieso. Nur wegen einem billigen Linsengericht, nur ein bisschen Bauch zu füllen, verkauft Esau seine Seligkeit. Und nachher findet er es nicht mehr. Und es war für ihn zu spät. Jetzt ist noch die Zeit, vom Seelenschlaf aufzustehen. Gott will dich verwenden, dass du erkennst, was deine Berufung ist. Du bist erlöst, anders zu leben als die anderen. Aus diesem System, dämonischen System auszubrechen. Da sagst du, ja, aber wir brauchen doch die Verwaltung. Wir brauchen dieses und jenes. Wir brauchen das alles. Ja, Jesus sagt, Vater, erhalte sie in der Welt, damit sie aber doch nicht von der Welt sind. Damit sie anderen Geist haben, andere Gesinnung haben, damit sie sich nicht abhängig machen von dieser Welt. Wenn du von Gott gebraucht werden willst, dann muss dein Leben ein bisschen anders gestimmt werden, auf Gott eingestellt werden und nicht auf das System. Du musst aus den Klauen des Antichristen, was es auch immer heißt und was das bedeutet, ausbrechen. Und da brauchst du Geduld, Nerven und Willen. Ich will ein anderer sein. Gottes Kinder sind andere Menschen. Die machen nicht, was die Gesellschaft will. Die lassen sich nicht jeden Stempel da aufdrücken. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und das ist unsere Verwendung. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. In Epheser 2 hat Paulus gesagt, wir sind Gottes Werk, das habe ich vorhin gelesen, wir sind nicht Mitglieder, Teilhaber der neuen Weltordnung oder dem System dieser Welt. Weißt du, der Teufel versucht, alle eins zu machen. Alle eins zu machen. Katholiken, Protestanten, Moslems, Juden, alle eins zu machen. Alles in einem Topf. Alles ist gut, jede Religion ist gut. Nein, es gibt nur einen Weg, der zu Gott führt, und das ist Jesus Christus. Nur ein Weg. Aber er will eine Einheit, die Vermassung. Da ist gar kein Unterschied mehr zwischen den Nationalitäten, Sprachen. Die Kinder können in der Schule heute nicht mehr richtig Deutsch lernen. Verstehst du? Wir haben diese Probleme da. Und genau das ist, was der Teufel will. Dass eine Gesellschaft aufwächst, die keine Identität mehr hat. Wir sind Europäer. Nein. Europa ist ein Kontinent. Und nicht irgendein Mischmasch. Wir sind eine Nation, die Berliner. Wie viele Berliner haben wir noch? Gibt es noch eigentlich überhaupt ein paar Berliner? Wir sollten wieder unsere Identität finden. Oder gemeindemäßig. Weißt du, man geht überall hin, jede Gemeinde hat einen speziellen Auftrag von Gott. Eine Sendung von Gott. So wie die Stämme Israels. Sie haben jeder Stamm hat einen besonderen Segen gehabt, eine bestimmte Sendung gehabt. Und nur wenn der Krieg war, haben sie sich wie ein Bundesvolk zusammengeschlossen und sind gegen die Feinde marschiert. Aber sonst hat jeder für sich gearbeitet. Das war Israel. Gott wollte 12 Stämme, 12 Apostel. Paulus musste schwer in Ephesus gegen diesen ganzen Götzendienst angehen, Diana-Kult, diesen Wahrsagergeist vertreiben. Und die haben ihm das Leben hart gemacht, dass er sagt, also nach meinem Weggehen werden gräuliche Wölfe kommen und die werden diese kleine Gemeinde in Ephesus nicht verschonen. Und das hat tatsächlich der Teufel fertig gebracht. Wer der mit der Sünde eine Gemeinde nicht kaputt machen kann, mit Götzendienst nicht kaputt machen kann, dann lies mal Offenbarung in den Sendschreiben, die Gemeinde in Ephesus. Ich hoffe dich, dass du die erste Liebe verlässt, durch Aktionen und Aktivitäten. Der Teufel versucht, uns auszuspannen bei Gott. Gott will uns verwenden, einsetzen, zum Segen machen. Wir müssen zu der ersten Liebe zurück. In Epheser 1 betet er, dass Gott sein Werk an uns vollende und bittet um Weisheit, Vers 17 bis 20, und um Gnade, dass das alles in unserem Leben passiert, dass Gott uns die Augen öffne, dass wir das Ziel sehen, dass wir uns das Ziel nicht verrücken lassen. Und der Teufel will das Ziel verrücken. Wir sind hier, auf das Ziel konsequent zuzugehen, ob das einem passt oder nicht. Für die Sache Gottes zu arbeiten, dass sie die Wahrheit erkennen. Und diese gewaltige Kraft soll in unserem Leben wirksam werden, dass Christus Gestalt gewinne, dass Menschen Christus an uns sehen. Nur von Gott Vollendete können Gott dienen und werden von Gott gebraucht. Du bist erlöst, das stimmt. Aber jetzt, wozu? Erst wenn du Gott verstehst und seinen Willen kennst und seinen Zweck verstehst, weißt du warum. Wir sind erlöst und jetzt komme ich auf den Punkt, was mir groß geworden ist, was ich euch mitteilen will. Vielleicht sagt euch das niemand, aber ich möchte sagen im Auftrag Gottes, Gott hat dich berufen und uns berufen und die Gläubigen berufen grundsätzlich, dass sie die Aktivitäten Satans zersetzen. Weißt du, was das heißt? Den Dealern das Handwerk legen. Verstehst du? Und die Leute befreien aus ihrem Joch. Den Mafioses und was auch immer ist, dass wir Satan vertreiben. Satan wird nur vertrieben, und ich zeige euch nachher den Weg, was Gott mir gezeigt hat, wie Satan vertrieben wird, indem man ihm widersteht. Und dem widersteht fest im Glauben. Paulus hat den Wahrsager gestoppt. Und es klang gut, was dieses Mädel sagte. Das sind Diener Gottes, die müsst ihr hören. Verstehst? Mehrere Tage. Sie hat tolle Reklame gemacht für den Paulus. Und Paulus hat gesagt, von diesem Dämon brauche ich keine Reklame. Ich weiß, dass ich Diener Gottes bin. Und das muss mir niemand sagen. Satan raus. Und der Geist, dieser Wahrsagergeist fuhr aus und das Mädchen konnte nicht mehr weissagen. Und die Frau, Eigentümer von diesem Mädchen, die haben dann Paulus zum Gericht gebracht, angezeigt. Der hat unsere Arbeit gestört, unseren Verdienst. Dem Teufel geht's nur ums Geld. Glaub mir das, dem Teufel geht's nur ums Geld, überall. In der ganzen Gesellschaft ums Geld. Und wir sind hier in dieser Welt, diesem Wahrsagergeist zu widerstehen. Was das alles bedeutet, Wahrsagergeist. Was sie uns alles da erzählen. Weißt du, da muss nur irgendwas sein. Arbeitsplätze sind gefährdet. Hört die Dummheit, dass die Arbeitsplätze sind gefährdet. Du weißt gar nicht mal, wie viel und wer da alles ist. Aber unsere Arbeitsplätze sind gefährdet. Die kommen immer mit guten Dingen. Arbeitsplätze sind gefährdet. Nein, der Teufel ist gefährdet. Dem wird das Handwerk gelegt. Seine Arbeitsplätze sind gefährdet. Die Welt, das Leben, das ist unser Schlachtfeld. Und wir kämpfen zwischen Licht und Finsternis, zwischen Lüge und Wahrheit, Gut und Böse, Dreck und Reinheit. Wir kämpfen. Du bist erlöst, durch dein Leben Gott mitzuhelfen, das Übel in dieser Welt zu beseitigen. Du siehst Fehler und die Fehler werden behoben. Dann nimmst du die Schaufel und tragst weg. Und das Übel, das vor deiner Tür steht, du musst nicht die ganze Welt sauber machen, aber das Übel, das vor deiner Haustür ist. Dämonen zu vertreiben, die vor deiner Türe sitzen, die sitzen draußen. Die dürfen nicht in dein Haus, denn wenn die sehen, das Haus ist leer, werden sie das Haus stürmen. Aber die sitzen alle draußen, die Dämonen. 2. Korinther Kapitel 9, Vers 9. Paulus spricht etwas an, das ist eigentlich über das Geben, wie man geben sollte. Also die Kollekte, das ist Geldsammlung in Korinth, was er gewesen hat, spricht über das Geben. Aber da kannst du alles andere mit hineinsetzen. Es geht um die Unterstützung des Reiches Gottes. Das ist die Verwendung deines Lebens. Wozu verwendest du deine Zeit, deine Kraft, dein Geld, deine Fähigkeiten? Gott gibt, damit du geben kannst. Gott gibt, damit du geben kannst. Als seine Mutter starb, da hat sie mir gesagt, jetzt, Bruder Matutis, ich kann nur noch die Hälfte geben. Nach der Einführung vom Euro. Bisher hat sie 100 D-Mark gegeben, jetzt kann sie nur noch 50 Euro geben. Nur noch die Hälfte. Das habe ich mir gemerkt, verstehst du, nur noch die Hälfte. Aber es ist alles teurer geworden, um die Hälfte. Gott gibt, damit wir geben können. Damit Reich Gottes gebaut werden kann, damit was passiert, damit was ausgelöst wird. In Vers 10 heißt es, der aber Samen gibt dem Seemann und Brot zur Speise, der wird auch den Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen und die Früchte der Gerechtigkeit tragen. Also es wird gegeben, damit wir, und das ist unsere Verwendung, damit wir Frucht bringen, Resultate erzielen und Frucht tragen. Das ist, dass wir die Faulheit überwinden und die Trägheit in unserem Leben überwinden, dass wir was tun. Ich gebe mein Geld, damit Reich Gottes gebaut wird, damit Menschen Freude haben und Segen haben, damit sie was zu essen haben, satt werden oder was auch immer ist. Die Frucht ist, Frucht tragen ist, dass wir die Trägheit überwinden, den Geiz überwinden, das Böse, was in dieser Welt ist, diese Habgier und dem Teufel zeigen. Und Christen können hier etwas tun. Wenn Christen den Zehnten geben, zeigen sie dem Teufel, Teufel, wir pfeifen auf dein Geld. Wir geben den Zehnten unserem Herrn. Und wir bauen mit dem Zehnten Haus Gottes. Wir pfeifen auf dein Geld. Weißt du, und deshalb regt sich der Teufel so auf, wenn Christen Zehnten geben. Denen wäre es lieber, dass sie da irgendwo abgezogen werden von der Steuer. Nein, wir geben bewusst, freiwillig, aus freien Stücken. Teufel, du verfügst nicht über unser Geld. Über unser Geld verfügt der Herr. Und das ist dem Teufel das Handwerk legen. Sich nicht vom Geld abhängig machen. Ja, mir fehlen 10%. Freilich fehlen sie mir. Aber Gott sagt, ich will euren Mangel ausfüllen mit meinem Reichtum. Und ich will die Fenster des Himmels auftun. Lies Malachi 3. Dann schlag es mit den Ohren. Die Fenster des Himmels, der Segen wird aufgeschlossen oder der Segen wird herabfließen. Und ich will fernhalten den Rost, den Fresser und was auch alles noch so ist. Und da heißt es hier weiter, so werdet ihr reich sein, im Korintherbrief, in allen Dingen zu geben, in aller Einfalt, und durch uns gewirkt ist, in der Danksagung vor Gott. Denn der Dienst unserer Sammlung hilft nicht allein den Mangel der Heiligen ab, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Und Geschwister, ich bin so dankbar für meine Freunde auch vom Internet, die unsere Predigten hören. Sie spenden. Wenn sie nicht spenden würden, könnten wir hier diese Arbeit nicht machen. Aber diese Arbeit läuft, weil Leute spenden, weil Leute geben. Und sie rechnen nicht. Manchmal bin ich beschämt. Dann nehme ich meinen Kontoauszug und sehe, da hat jemand wieder 1.000 Euro überwiesen. Jemand kann geben. Niemand muss geben. Aber weißt du, es gibt Leute, die können, die haben Freude zu geben. Die werden so gesegnet. Sie kommen zum Glauben, werden gestärkt, motiviert. Und da, wo du deine Speise bekommst, da solltest du auch dein Geld hinschicken. Ja, ganz einfach. Wenn du uns unterstützt, hilfst du, dass die Wahrheit weiterverkündigt wird. Ich habe gelacht, als ich diesen Anruf heute Morgen bekam. Herr Matutis, sind Sie noch am Leben? Oder haben Sie den Dienst eingestellt? Verstehst? Wir stellen den Dienst nicht ein. Gott hilft uns, dass wir weitermachen können und weitermachen werden. Aber du hilfst, dass das Wort Gottes läuft. Dass Menschen von der Liebe Gottes erfahren, gesegnet werden. Und ich sage euch ein Geheimnis. Du sagst, das weiß ich gar nicht, das sehe ich nicht. Das wird alles auf dein Konto gut geschrieben. Dein Beitrag, dein auch wenn es noch ein Schärflein der Witwe ist, ein kleiner Groschen, das wird festgeschrieben in der Ewigkeit. Durch deine Einsatz, durch deine Treue, durch deinen Beitrag, durch deine Verwendung wurden Menschen gesegnet. Und es werden Menschen gesegnet. Werden Menschen gesegnet, das schwöre ich. Und ich kann euch erzählen, Menschen kommen zum Glauben, Leute, von denen ihr gar keine Ahnung habt. So, damit die Menschen im Himmel preisen Gott und sagen, danke für die Botschaft von Pastor Matutis, ich bin so gesegnet worden. Und einige Leute schreiben, das, was sie predigen, höre ich woanders gar nicht. Und ich finde es gut. Und dann, denn ich lasse mich selber inspirieren von Gott mit diesen Botschaften und ich möchte das, was mich inspiriert, anderen weitergeben. Das ist, wie Gott mich verwendet. Und er will dich verwenden auf deine Art und Weise. Durch Gebet und Fürbitte, was weiß ich. Da gibt es so vieles, was du tun könntest. Damit Menschen die Augen geöffnet werden, damit die Menschen Gott danken und damit die Menschen gerade den Korinthern danken. Ich danke für die Korinther Gemeinde, dass sie uns ein Opfer geschickt haben. Und nicht nur den Heiligen dort in Jerusalem, sondern allen anderen auch. Denn für diesen treuen Dienst preisen sie Gott über euren Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Jesu Christi und über der Einfalt eurer Gemeinschaft mit ihm und allen. Praktisch, wir haben alle plötzlich eine Gemeinschaft miteinander. Ich predige, die anderen bezahlen, dass die Predigten ausgestreut werden und dass wir werben können, dass wir Leute einladen können und. Und wir dienen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Ich sage euch eines, Geschwister, wir müssen anfangen, für Gott zu arbeiten. Wenn wir das nicht tun, wir geraten an falsche Leute mit unseren Finanzen. Wir haben hier Leute in der Gemeinde, der eine hat 7.000 Euro verloren über Nacht und jemand hat gleich 70.000 Euro verloren. Verstehst du? Dann, ich möchte noch etwas sagen, habt nichts mit ungläubigen Menschen zu tun, auch wenn sie eure Freunde sind. Die stehlen euch das Geld. Hier, jemand hier in der Gemeinde, 70.000, das Erbe von der Mutter, verprasst. Und wir haben protestiert und nichts mehr davon gesehen. Jemand anders, heute habe ich auch mit jemandem telefoniert, auch das gleiche, der gleiche Zirkus. Verstehst du? Freundschaft. Verlass dich nicht auf Ungläubige. Ungläubige werden dich ausnehmen wie die Gans. Vertrau Gott und lege in Gottes Hände. Lieber nimmst du einen Weltmenschen und sagst, gut, der konnte nichts anderes, aber Freunde, verstehst du, ist gemein. So. Der Teufel will dich auffressen, deine Finanzen, dein Geld. Der nächste große Bankencrash steht vor der Tür. Millionen Bürger werden über Nacht ihr ganzes Vermögen verlieren. Und was ist dann? Wenn du nichts mehr hast, dann kannst du nichts mehr geben. Aber jetzt kannst du Gott dienen. Wer das Wort Gottes versteht, der nützt die Segnungen. Und dem nützen die Segnungen was. Wer sie aber nicht versteht, nützen die besten Segnungen nichts. So, das Geheimnis solltest du verstehen. Erkenne die Zeichen der Zeit, werden das nächste Thema sein. Große Orkane kommen auf uns zu, Stürme, welcher Art auch immer. Wenn wir das Wort Gottes nicht tun, wird es nur Probleme geben. Martin Luther hat eine Weissagung gehabt. Die wenigsten Leute wissen und kennen diese Weissagung. Aber Martin Luther hat gesagt, wenn Deutschland das Wort Gottes nicht annimmt und das Wort Gottes von sich stößt, dann wird man eines Tages sagen, hier ist mal Deutschland gewesen. Hat Martin Luther gesagt. Eine Prophetie, eine Weissagung, wenn Deutschland das Wort von sich stößt und es passiert in unserem Volk. Dunkle Wolken kommen auf uns zu. Die Erkenntnis, das Verstandene, muss auch angewandt werden. Das ist die Verwendung. Was du erkennst, übe, setz ein, setz durch. Unser Leben hat eine Verwendung vor Gott. Und Gott will unser Leben verwenden, um das Böse zu überwinden. 1. Johannes 2, Vers 13, ich muss noch schneller machen. Und schneller die Bibel lesen. 1. Johannes 2, Vers 13. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch junge Männer, denn ihr habt den Bösen überwunden. Deine Verwendung ist, den Bösen zu überwinden. Was es auch immer ist. Gott verwendet dich. Jetzt bitte halt dich fest. Als Trumpf. Das ist, den ich erwählt habe. Und hast du meinen Knecht gesehen? Denk an Hiob. Der mir dient, der mir nachfolgt. Und. Und Satan kann Gott nicht angreifen, aber er kann den Hiob angreifen, er kann dich und mich angreifen. Und du bist ein Trumpf Gottes, in Gottes Hand. Und Gott sagt, guck mal. Und da bist du plötzlich die Schielscheibe Satans. Und da bullert er auf dich zu. Und weißt du, was Gott will? Dass er sein Pulver an dir verschießt. Aber du bist unsterblich. Du bist unsterblich. Du hast ewiges Leben. Er beschuldigt dich, will dir keine Ruhe geben, macht dich fertig. Noch etwas, was mir Gott aufgeschlossen hat. Du und ich, wir sind ein Lockvogel für den Teufel. Verstehst du? Der sieht, der sitzt da und hockt da und so weiter als Köder, als Blickfang. Und der Teufel, und so wird Satan offenbar, zeigt seine Fratze. Und dann kann Gott mit ihm reden und sagen, du mein Freund, was hast du dir da erlaubt? Denk nur an Jesus. Die Juden dachten, jetzt haben wir Jesus gekreuzigt und so weiter. Und plötzlich sind sie entlarvt als Gottesmörder. Weißt du, wir sind ein Schauspiel. 1. Korinther 4, Vers 9. Denn wir sind ein Schauspiel geworden vor der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind zum Tode Verurteilte und siehe, wir leben dennoch. Das ist der Trumpf. Wir leben dennoch. Wir machen Schmähungen durch, Bedrängnisse durch. Wir sind ein Schauspiel geworden. Aber wir haben Gemeinschaft mit Gott und sind immer happy. Das ist der Trumpf Gottes in dieser Welt. Satan hat die Menschen verführt, ihn zu Fall gebracht. Und jetzt muss der erlöste Mensch den Satan, das ganze System, seine Normen, seine Werte zum Scheitern bringen. Und zeigen, das ist doch alles wertlos, was du da machst. Den anzugreifen, der lebt immer noch. Der macht immer weiter. Der preist immer Gott. Und weißt du, Gott verwende dich, indem du genau das Gegenteil tun sollst und darfst. Genau das Gegenteil, was der Teufel möchte. Nein, ich nehme nicht diese Reiche an. Der erlöste Mensch demütigt sich. Sagt auch, ich kann auch klein bleiben. Kann auch arm bleiben. Kann auch schwach bleiben. Kann auch hilflos bleiben. Das ist kein Problem für mich. Denn ich weiß, ich lebe von der Gnade Gottes und nicht von meinen Leistungen. Ich kann scheitern. Ich halte an nichts fest. Kann alles verausgaben. Gott gibt wieder mir frisches Wasser und frisches Brot. Ich gehe die zweite Meile, so viel Kraft habe ich noch. So, und da ist, was der Teufel ärgert, denn der wird zu Weißglut gereizt an dir. Deshalb bist du da die Verwendung Gottes in dieser Welt, dass du nicht müde wirst, dass du dich nicht schonst, dass du nicht um die Äußerlichkeit nicht kümmerst. Ist dir egal, im Lumpen und Felle gekleidet, kannst du durch die Gegend rennen. Du lebst weiter. Du kannst schlicht sein, kannst im Prunk sein. Du bildest dich nichts ein. Bist bescheiden. Weißt wie ein Hiob. Und der Teufel muss sehen, der bleibt Gott treu. Gesund oder krank. Mit Schuhe oder ohne Schuhe. Der erlöste Mensch nimmt dem Teufel den Wind aus den Segeln. Und der Satan ist sprachlos. Ich weiß gar nicht, dass das seinem Gott nicht absagt. Wie der ihn behandelt. Und der Teufel sagt Gott gegenüber im Gespräch mit dem Hiob da, sag doch deinem Gott ab. Und er wird dir absagen im Augenblick, wenn du ihm das Haus abbrennen lässt, das Auto kaputt fahren lässt und die Tiere sterben lässt und alles ruinierst. Der wird dir absagen. Nein, unser Hiob, der sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Oh, Halleluja. Und so vertreibt man Dämonen, Leute. So vertreibt man Dämonen. Und das will gelernt sein. Dass du Gott treu bleibst, dennoch. Das ist deine Verwendung. In deiner Geduld, in deiner Treue verliert der Teufel seine Geduld. Und beißt sich die Zähne aus. Denk an die drei Männer im Feuerofen. Der vierte Mann ist dabei. Verstehst du, wenn der Nebukadnezar denkt, bei mir kommt keiner durch. Du, wenn Gott auf deiner Seite ist, kommst du immer durch. Auch wenn der Ofen 7-mal heißer gemacht wird. Gott verwendet dich als Außenseiter, diese Flüchtlinge da, dieser oder was weiß ich, dass du nicht mitmachst, dass du Nein sagst und du zeigst nicht die Autorität, du beweist nicht, dass du was kannst. Weißt du, du könntest als Christ viel, viel mehr, aber das tust du nicht, du beweist nicht. Du musst dem Teufel nichts beweisen. Nichts beweisen. Ziehst keine Schuhe ab, die Sache geht weiter. Du willst seine Angebote nicht. Du betest ihn nicht an. Du dienst Gott weiter, trotz Verbote, trotz Drohung, trotz Spott und Hohn, trotz Schmähung. Weiter. Du vertraust Gott weiter. Deine Gebete, ob sie erhört werden oder nicht, Geschwister, und das ist ein Punkt, was ich als Christen weiter sagen möchte. Wir müssen Gott treu bleiben, ob unsere Gebete erhört werden oder nicht erhört werden. Ob wir geheilt werden oder nicht geheilt werden. Dass der Körper vergeht. Aber was bleibt, ist die Seele und der Geist. Und meine Beziehung zu Gott. Ob meine Wünsche erfüllt werden oder nicht. Und das ist, was den Teufel wütend macht. Und solch einem Gott dienst du da? Ha? Verstehst? So einem Gott dienst du, der deine Wünsche nicht erfüllt, deine Gebete nicht erhört, deine Träume nicht verwirklicht und so weiter. Und du kein Zeugnis hast. Wo steht in der Bibel, dass du ein Zeugnis sein musst? Du musst nur sein Zeuge sein, dass du zu Gott stehst. Du musst nicht sagen, guck mal, jetzt habe ich im Lotto gewonnen. 56 Millionen. Das hat ein Finne gewonnen. Verstehst, kein Deutscher. Nur als Beispiel. Verstehst, nein, du lebst weiter dein Leben. Kein Zeugnis. Wer braucht die Zeugnisse? Und ihr habt festgestellt, je mehr Zeugnisse du gibst, desto mehr Anfechtungen hast du. In aller Liebe. So, das verschlimmert noch unter Umständen deine Lage. Aber du dienst Gott trotzdem weiter, auch wenn die Lage noch so schlimm wird. Einfach weiter Gott dienen. Wir führen ein Paradoxleben, Geschwister. Das ist unsere Verwendung, Paradoxleben. Genau das Gegenteil. Wir stellen uns dieser Welt nicht gleich, uns ist die Anerkennung nicht nötig. Wir bleiben bei unserer Entscheidung. Ich habe mich für Jesus entschieden und da bleibe ich fest. Und das ist, was den Teufel wahnsinnig macht. Und deshalb sind wir hier, um den Teufel verrückt zu machen. Durch unser treues Verhalten, durch unser Stehvermögen, durch unsere Standfestigkeit. Das ist, sie haben überwunden. Die Jünglinge und die Väter. Und dabei verhilfst du Gott zum Sieg. Und guck mal die Geschichte von Hiob. Und das ist großartig. Und der Hiob stand zu Gott. Frau, haben wir das Gute von Gott genommen, sollen wir das Schlechte auch nicht nehmen? Wir nehmen beides mit. Einpacken bitte. Wir kämpfen mit anderen Waffen, mit den Waffen des Geistes. Und du gehst Wege, die der Teufel nie gehen würde. Verstehst du? Du gehst solche Wege. Und das ist, was ihn fertig macht. Wir führen einen Kampf nicht mit Fleisch und Blut, sondern gerade mit diesem Devil. Satan oder wie man ihn auch nennen möchte. Und weißt du, was Gottes Wege sind? Schwere Wege. Das widerfahre dir nicht, Herr Jesus. Der Teufel will nicht glauben dass, oder wahrhaben, dass du an Gott vertraust, wenn er Leid zulässt in deinem Leben, ans Kreuz muss und dergleichen, Misserfolge hast, wenn du verachtet wirst, wenn du als Versager dastehst, dass du dich zu den Geringsten, zu den Kleinen, zu den Wenigen hältst. Das ärgert ihn. Dass du seine lukrative Angebote nicht annimmst. Offenbarung 12, ich muss Schluss machen jetzt. Offenbarung 12 noch, Vers 10. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht und seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, als Lügner entpuppt, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut und durch das Wort ihres Zeugnisses, das, was sie waren und was sie sind, und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das ist Überwinderleben. Sie haben ihr Leben nicht geliebt. Darum freut euch Himmel und Erde und die darin wohnen auf der Erde. Weh euch Menschen und dem Meer, wie der Erde und dem Meer. Denn jetzt kommt der Teufel zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Das ist die Endzeit nachher. Aber wir sind dann bei Jesus, weil wir ihn überwunden haben. Weißt du, das ist, worauf wir unser Leben verwenden, worauf Gott uns einsetzt, dass du Licht und Salz bist in dieser Welt. Und Salz hält das Fäulnis auf ein Körnchen Salz. Oder zwei Körnchen Salz überwinden 100 Einheiten Fäulnis und andere Einheiten. Nur ein Körnchen Salz. Gott wird nicht zulassen, dass du untergehst, dass du das Ziel verpasst. Wenn du Gott treu bist bis zum Schluss, er wird dich als Sieger krönen. Und du wirst als Sieger herauskommen. Der Teufel hat gedacht, er hat Jesus fertig gemacht, aber was ist mit unserem Jesus passiert? Der ist plötzlich aus dem Grab auferstanden. Auch wenn sie das Grab bewachten, die konnten nicht verhindern, Gottes Werk und Gottes Tat. Niemand kann Gottes Werk und Gottes Tat verhindern. Bleib Gott treu. Und Jesus war treu Gott bis zum Kreuz, am Tod. Und es ist ein Beweis, schlagender Beweis. So überwindet man Satan. Der Teufel mit seinem ganzen Höllenschwarm hat sich alles an Jesus festgebissen und ist umgekommen. Und Hornisse haben nur einen Stachel, und wenn dieser Stachel weg ist, haben sie keinen Stachel mehr. Deswegen sind sie verloren. So, und deshalb, der Teufel beißt sich manchmal an dir fest, und dann verliert er seinen Stachel, und dann kann er nichts mehr weiter tun. Er ist machtlos, er ist entmachtet. Gott hat den Teufel überwunden in Jesus Christus, und jetzt bist du dran, überwinde auch den Bösen, den Argen. Gott möge uns helfen. Lieber Vater, ich danke dir, dass du großartige Verwendungen für uns hast. Und gerade in dem Alltag, wo wir stehen, in der Endzeit, wir sind mittendrin in der Endzeit, Herr Jesus, und wir möchten hier Licht und Salz sein und unser Zeugnis weitergeben, dass wir deine Kinder sind, dass wir dir gehören, dass wir einfach dir vertrauen, ob wir dich sehen oder nicht sehen, verstehen oder nicht verstehen. Wir dienen dir mit Freuden und wir lieben dich. Wir haben uns entschieden, Jesus nachzufolgen. Vater, segne jetzt alle Gotteskinder, die dein Wort gehört haben und noch hören werden. Und ich bitte dich, Herr Jesus, lass dein Wort laufen, dass auf der Straße, überall im Alltag das Wort Gottes erlebt und erfahren wird. Das Wort Gottes soll gelebt werden. Heiland, ich bitte dich davon, dafür, lass es geschehen. durch uns. Wir sind diese Vermittler, wir sind diese Botschafter an Christi Stadt. Das ist unsere Verwendung durch Jesus Christus. Amen.